Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Brettspiel-Podcast, mit dem wir immer Probleme haben. Wenn Sie sich den vielleicht mal anhören könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt eine Baggerschaufel rum?
Warum hast du einen Mops auf dem Schoß?
Ja, dann blas mir doch einen.
Meeple-Porn.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder zurück und ihr werdet es vielleicht schon bemerkt haben an meiner Stimme. Wir starten heute mit einer gewissen Grundsalzigkeit hier rein. Die Gemüter sind erhitzt und wärt ihr auf Twitch gewesen, denen Woche Donnerstag um 20.15 Uhr auf twitch.tv/mplprn. Könnt ihr live dabei sein, hättet schon einen kleinen Einblick bekommen, was hier wieder gerade Sachlage gewesen ist. Aber so lassen wir euch einfach außen vor und starten ganz gesittet rein und tun so, als wäre Chris nicht aufgebracht, als wäre nicht der übelste Technik-Neppel, als wäre sein PC nicht schon viermal abgestürzt und wir können uns wieder nicht darauf verlassen, dass unser Main-Character, unser Mainie sozusagen, jetzt heute konstante Verbindung irgendwie hat. Aber Leute, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, Digga, die war ja barbarmäßig zusammengeschnitten, werde ich es dann auch bei der nächsten Folge wieder hinbekommen. Für unseren Freund Chris. Und Selçuk ist auch dabei. Hey Selçuk, was geht?
Hallo zusammen.
Hallo zusammen. Chris, oh Mike, check?
Check, check.
Da ist er am Start. Ja, was geht ab, ihr kleinen, lieben Brettspielmäuse? Hör mal. Wie sind die Würfel gefallen diese Woche für euch halt eben? Ließen sich die Karten gut mischen? Wie viel Sleeves habt ihr durchgeballert pro Stunde?
Boah, Junge, was, wenn ihr irgendwer...
Miniaturen habt ihr bemalt, vor allem.
Wie viele Miniaturen habt ihr bemalt?
Ja, wenn ihr irgendwer aus meinem Privatleben zuhört, ne, so ich so denkt, ey, mal abchecken, was Chris so macht, und dann hört er die ersten Sätze von dir, Bruder, ich schwör's dir. Da zieht sich direkt mein Arschloch zusammen, Alter, vor Fremdscham.
Bei Chris ist natürlich jetzt so, müsst ihr euch vorstellen, der war jetzt gar nicht am Start. Ich hatte ihn jetzt gefragt, so, ey, wie hast du im Pre-Stream, hast du was gezockt? So, er sagte, ey, ich war doch in Berlin mit meiner Vegan Straight Edge Band und den ganzen Punks und dies, das. Und ich sage, ja, und habt ihr fett gezockt, oder?
Ja, Mann. Ja, und was habt ihr gezockt?
Und was habt ihr denn gezockt? Aber anscheinend hat er quasi nichts gezockt, so. Aber vielleicht willst du mir erzählen, Chris, von deinem, wenn wir, ist ja, letzter Zeit haben wir es ja nicht so häufig, dass der eine oder andere auf einen kleinen Trip geht. Und ich habe gerade eben schon erwähnt, wir haben dir das ja gestattet im Vorfeld. Ihr müsst halt eben wissen, bei uns läuft das immer quasi so auf Nachfrage mit Einwilligung der anderen. Wenn einer irgendwas vorhat, muss er das erst bei den anderen absegnen lassen. Weil wenn ihr das immer so wie ich macht, setzt euch über den Kopf der anderen hinweg. Ihr erzählt in der Vergangenheit, endet immer in kompletter Katastrophe. Er macht es deswegen auf die vorsichtige Art, fragt uns immer, darf ich in einer Vegan Straight Edge Band mitspielen? Dann haben wir erstmal gefragt, wie sieht's aus? Wann spielen die denn? Was sind das für Leute? Sind die vertrauenswürdig? Wollen die denn überhaupt auch das gleiche Gute für dich, was wir für dich immer wollen als langjährige Podcast-Freunde? Besteht vielleicht die Gefahr, dass du uns unterwegs verloren gehst, weil du so fehlgeleitet, enthusiastisch, ADHS kickt, neue Freunde, neue Perspektiven, Groupies, mit einem Van durch Deutschland touren und demnächst noch, glaube ich, in die Slowakei. Aber erzähl doch mal, wie luxuriös habt ihr es euch denn da gehen lassen, so auf ersten Event? Nimm uns doch mal bitte mit.
Guck mal, Hauptsache der Typ, der hört tatsächlich, so zwischen den Zeilen hat man ja mitbekommen, Alter, dass er doch mal zuhört. So ein paar Details, da merkt man ja, okay, doch ist er am Start ein bisschen.
Er lauscht auf jeden Fall, wenn du sowas erzählst.
Ey, bevor ich da jetzt irgendwas zu erzählen, muss ich einmal so eine Empfehlung raushauen. Die wird euch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt geben und irgendwie dann vor allen Dingen so eine Sicht auf so eine Runde, wie wir drei hier sind, so ein Männer-Podcast. Es kam mit so eine Netflix-Doku raus von irgendwie Louis Theroux oder so heißt der. Die heißt Inside the Manosphere. Die ist auf Netflix und die dreht sich um so Männer, vor allen Dingen so in Anführungsstrichen erfolgreiche Männer, so die so im Dunsteinzugskreis von so Andrew Tate und solchen Leuten sind, weißt du? So diese, ihr müsst, weil ihr, die unsere Männlichkeit ist in Gefahr, ihr dürft euch nicht, ihr dürft euch nicht eure Männlichkeit nehmen lassen von diesen ganzen Feministen und so, die sagen euch, dass das irgendwie alles ein Fehler ist, aber ihr müsst, Frauen müssen geleitet werden von so starken Männern wie uns und bla. Ey Leute, diese Doku, die geht wirklich nur darum, dass es so Machermänner sind in Lamborghinis und die.
Das ist Alpha-Mentalität, Junge.
Ja, aber Bruder, aber nee, Quadro-Alpha.
Wir beide jetzt komplett geschockiert, so, Selçuk so. Hä, what's the point? So, er wartet immer noch so. Jetzt immer, weißt du, okay, ja, wann kommt?
Also, yeah, okay, ey, ohne Scheiß. Die haben dann alle auch so Telegram-Gruppen mit 500.000 Leuten drin, wo die denen so Investments-Empfehlungen geben und so ein Scheiß und bla. Und die alle sind alle so einseitig, einseitige Monogamie und irgendwie alles so. Ey, Bruder, ey, guckt euch diese Gruppe an.
Alle verdienen Geld in diesen Gruppen auch.
Ey, Leute,
wahrscheinlich, ne?
Ja, guckt klar, euch natürlich. Bitte, guckt euch bitte Inside the Manosphere an und dann werdet ihr. Genau, also deswegen, ich schäme, nachdem ich diese Doku gesehen habe, schäme ich mich, in so einem Dreier-Männer-Podcast zu sein, weil, Alter, einfach, ey, egal, auf jeden Fall, okay, ich erzähle. Nee, ich war am Wochenende, ja, hatte ich ja gesagt, so, wir sind nach Leipzig getuckert, da wohnt unser Gitarrist, da haben wir hausiert, und wir drei sind hier aus dem Pott mit dem Karre hochgefahren und unser Bassist kommt ja aus Bayern, dann haben wir uns da getroffen, haben morgens, dann haben wir mal Samstagmorgen immer geprobt und sind dann halt nach Berlin geknallt und, ey, was soll ich halt sagen? Das Geile ist, guck mal, ey, Pete war auch da, unser alter Freund Meeple Pete, der hat's auch geschafft, sich ins besetzte Haus in Bethaniendamm ins Rauchhaus reinzuwagen. Und ja, ey, war ein richtig geiler Abend.
Was stellt man sich dann darunter vor? Wie kommt das Rauchhaus, so ein besetztes Haus? Wie kommt, ist das so wie so eine Ruine oder was? Oder gehört das einem? Und der kriegt euch da nicht raus oder was?
Ey, ich glaube, es ist Schwester.
Die haben sich da eingezeckt. Wie stelle ich mir das vor? Wie viele leben denn da? 50? 100? Wie lebt
ich habe keine Haus? Ahnung. Ich habe mich da echt nicht so gebildet. Ich weiß irgendwie, Bethaniendamm Rauchhaus ist, glaube ich, so ein altes Schwesternwohnheim, was, glaube ich, nach dem Krieg oder so leer stand irgendwie. Und ich glaube, dass da in Ende der 50er, Anfang der 60er, glaube ich, oder so, um den Dreh. Ich habe wahrscheinlich in den 60ern ist dann halt, haben dann halt Leute gesagt, so, ey, warum hier steht eine riesige Immobilie leer? So, okay, dann wir wohnen jetzt halt hier und seitdem wohnen die halt da drin. Wie viele weiß ich nicht, ist auch mal riesig.
Die haben da auch Strom und alles oder was? Oder?
Alles, die wohnen da ganz normal drin halt, aber ja. Und dann unten im Bethaniendamm, also da ist halt, also in diesem Rauchhaus ist halt, haben die so eine Konzertlocation halt. Und da haben die Boys halt das Konzert veranstaltet und genau, war super voll. Waren vier Bands, war eine Band aus Prag, wir, dann noch irgendwie zwei andere Bands und war ein richtig geiler Abend. So, es war einfach mal eine crazy Erfahrung, so nach gefühlt 10 Jahren wieder auf der Bühne zu stehen. Aber hat mega Laune gemacht, war ein cooler Abend und dann halt, und ja.
Gibt es Videomaterial auf YouTube schon oder?
Ich hatte zwei, drei. Weißt du, wenn du ein Freund wärst, der mir auf Instagram auch sich meine Stories angucken würde, dann hättest du alles gesehen, Stefan. Hättest du meine Live-Videos gesehen, alles. Aber Stefan, du guckst ja meine Stories nicht. Von daher.
Ich bin in letzter Zeit ja nicht so.
Bist du einfach gestraft jetzt mit Unwissenheiten, da musst du es leider einfach durch. So. Das ganze Wochenende war voller Content, den hättest du dir geben können.
Okay, Leute, also da müsste jetzt jeder, der hier. Du bestrafst ja nicht nur mich, sondern du bestrafst jetzt jeden deiner Fans, der hier einfach zuschaut, der ja gar nicht weiß, dass du auf
aber Instagram das sind ja hier meine
Brettspiel-Trash-Talk X heißt und eigentlich der Meeple-Content auf diesem Kanal stattfindet, weil auf unserem Meeple-Porn Instagram passiert ja irgendwie gar nichts, weil der Instagram-Verantwortliche, unser Social-Media-Manager,
weil er keinen Bock hat. Weil er keinen Bock hat.
Das Beste ist, bei Chris auch so, zu dem Zeitpunkt, wo das aufgemacht wurde, habe ich ja diesen Instagram-Kanal aufgemacht, da hat der Chris direkt gesagt, Junge, gib mir mal den Instagram-Kanal, ich kann mit dem Portal umgehen, ich weiß auch ganz genau, was so gerade in der Mode ist und wie Memes gemacht werden und so.
Da hatte ich ein kurzes Hoch.
Das Ding richtig voll. Und der Chris ist auch so ein Typ, der nimmt dir erstmal immer etwas weg, um es dir dann einfach wieder zurückzugeben, wenn er keinen Bock mehr hat.
Mann, aber wir hatten auch so richtig geile, gestörte Memes, Digga. Wir hatten so richtig gestörte Memes darauf.
Ja, aber
oder?
Gut, das waren 2 Wochen am Anfang. Dann war es noch
lustig. Ja, da hast du direkt
nachgelassen. Aber wann kommt das wieder? Also, wann kriegen wir wieder gestörte Memes?
Ey, Bruder, ich glaube, mein Social-Media-Akku in diese Sparte, die ist, glaube ich, gerade einfach leer. Da muss Selçuk mal ran. Der Selçuk ist da, glaube ich, mehr drin.
Aber saugst du die nicht mit deinen komischen Videos auch immer selber aus, mit diesen kleinen tanzenden Katzen und so, diese gestörten Animationsvideos?
Digga, ich werde immer dümmer durch diesen ganzen scheiß Instagram. Ich glaube, ich muss mal bald einen Social Media Detox machen. Meine Timeline ist aber nur noch mit so richtig schlecht KI-animierten Videos, wo irgendwelche Früchte miteinander was haben. Dann, so, dann, was weiß ich, die Banane betrügt irgendwie die Orange, Alter, und dann auf einmal irgendwie kommt dann hinterher, weiß nicht, Alter, dann ist zu Hause aber hier der Pineapple-Mann und ist dann enttäuscht, wenn auf einmal das Bananenkind aus der Orange kommt und, Bruder, ich denke, ey, wenn ich das hier gerade ausspreche, dann hinterfrage ich schon wieder alles, was ich gerade so, ja.
Also dieses Manosphere ist für dich auf jeden Fall richtig krass. Also die Leute sind komplett daneben, aber deine ganzen Obstgeschichten sind für dich normal.
Ey, das Ding ist halt einfach, ich finde es halt, wenn, das, guck mal, das Geile ist, diese Toxic Boys in dieser Manosphere, die labern die ganze Zeit was von wegen, ihr müsst aus der Matrix ausbrechen.
Digga, das ist doch klar, dass die Leute, die das führen, ja, mit Geld verdienen.
Aber, ja, pass auf, du musst so, aber die labern trotzdem die ganze, ihr müsst aus der Matrix ausbrechen, ihr seht das nicht, ihr werdet festgehalten, die Medien belügen euch, bla bla. Bruder, aber das, was sie da erschaffen, wo diese ganzen schwachen Boys, diese ganzen schwachen Insel-Boys, die irgendwie keine Frauen abkriegen, weil sie Idioten sind, dann hören sie auf diese Boys und danach sind die eigentlich erst in dieser Matrix. Also die Leute labern, geht aus der Matrix raus, aber saugen sie damit eigentlich in eine ganz andere Matrix rein. Die leben da komplett in ihrer eigenen Welt und checken es halt nicht, Alter. Das ist halt wirklich, also das ist, ey.
Ich hab auch gesehen, dass es neu war. Ich gucke auch mal, was so neu ist, aber ich habe es nicht geschafft, auf Play zu drücken, weil ich genau wusste, das ist wieder so eine Scheiße, da werde ich wieder so emotional aufgeladen und bekomme Hass wieder auf manche Systeme und so weiter und so und auf Menschen. Mir ist es zu crazy und deswegen habe ich es einfach gar nicht
Das ist halt auch einfach schwer. Also ich meine, wir sind ja auch der Real Talk Podcast so und deswegen wir steppen jetzt gleich auch mal direkt weiter, weil ich will jetzt ja auch nicht irgendwie wieder so ein Downer sein. Aber ey, Digga, du weißt halt, du kannst einfach nichts mehr konsumieren, Bruder. Ey, wenn ich die eine Ecke gucke, ich sehe nur Tierleid. Wenn ich die andere Ecke gucke, ich sehe nur Kriege. Alter, dann hier wieder 20 neue Meldungen über Trump, hier wieder 20 neue Meldungen über Epstein, Alter, hier wieder irgendwie Iran. Dann ist diese Manosphere, alles irgendwelche Toxic Boys. Dann labert unser Leckeier-Bundeskanzler heute wieder irgendwie was von Rassismus, Alter, irgendwie von... Dann ging es irgendwie Bundestag, bla, und jetzt gerade der Fall mit hier Fernandes und Ulm und dann irgendwie sagt der Leckeier-Bundeskanzler auf einmal so, ja, wir müssen jetzt auch mal irgendwie hier beim Namen nennen, das Kind, und wo diese ganze Gewalt halt herkommt, und das ist halt importierte Gewalt, und droppt dann eine fucking Racist-Line nach der anderen Line, und Bruder, ich glaube, ich muss einfach deswegen den ganzen Tag...
Ich habe das gar nicht gesehen, halt, in welcher Spendenshow irgendwie war das, wo der Moderator zu dem Söder hinging und sagt, ey, wie viel willst du hier spenden? Er sagt,
500 Euro oder so.
2000 Euro und so. Er ist ja ein bisschen knickerig. Ey, immerhin 2000 Euro. Ey, und dann geht er zum Merz hin und fragt, ey, wie viel willst du denn quasi hier spenden? Und er sagt, ja, für jeden Prozent, den die CDU quasi dazu gewinnt, 100 Euro. Also... 4.000 Euro, meinte er so halt eben so. So, weißt du, er so 4.000 Euro. Ja, aber 4.000 Euro. Digga, dann geht er weiter. Alter, wer saß da? Toni Kroos war's? Ich habe keine Ahnung. Irgend so ein Fußballer. Ich sag, wie viel spendest du? Er, 100.000 Euro. Digga, er hat sie gefickt, Junge. Sind für immer geschändet und auseinandergenommen, Alter. Das ist hardcore. Der haut einfach, ja, ich spende 100.000 und vorher Söder 2.000, unser Bundeskanzler 4.000, er so 100.000, Digga. Alter, das müsst ihr euch reinziehen, Alter, das ist bestes Fernsehgeschichte ist das gewesen und es war erst vor kurzem.
Das Ding ist halt, ich glaube halt so, wie viele unserer Hörer quasi uns unter anderem nutzen, um so eine Realitätsflucht zu betreiben. Digga, so betreibe ich gerade mit animierten Videos und meinem Steam Deck. Ich hänge eigentlich gefühlt nur am Steam Deck und versuche irgendwie meinen Kopf auszukriegen. Aber ey, ohne Scheiß, mir fehlt es auch mal wieder am Tisch zu sitzen und zu zocken. Deswegen, Digga, mach mal irgendwie die Tage oder so mal wieder. Du hast ja irgendwas gesagt von nächste Woche oder so, fressen gehen lassen, irgendwie mal einfach zocken oder so. Ich muss mal wieder rauskommen, ey. Vor allem die Leute alle, die gerade live sind, ey, ich sitze hier einfach zwischen Kartons. Es ist immer schlimmer. Wir haben jetzt gestern nochmal eine Autoladung voll gemacht. Jetzt ist Freitag, die Wohnung wird zum Glück Abgabe. Aber Alter, ich lebe halt einfach in einer Baustelle. Dann ist mein Laptop die ganze Zeit noch am Abschmieren. Ich habe mein Internet fickt die ganze Zeit rum. Bruder, es ist einfach gefühlt gerade alles am Brennen, Alter. Ich habe einfach wirklich, ich bin einfach so, weißt du, meine Zündschnur ist so dünn gerade, dass wenn einer von euch beiden mir heute ein bisschen zu sehr auf die Eier geht, lasse ich euch den Podcast alleine weitermachen heute. Also Och von daher, Mann. Seid halt nett zu mir, meine Freunde.
Das
Ach Mann, Chris.
Das traurig, ja. Aber dann müssen wir dich heute ein kleines bisschen hegen und pflegen.
Heute lieb
ja, wenn du anfängst, in dein Mikrofon reinzureden, anstatt dran vorbei, können wir so weitermachen.
Lass ihn erst ein kleines süßes Elfchen. Ja, mach jetzt nicht den heute.
Mein Mikrofon funktioniert nicht richtig, deswegen stelle ich es mir so seitlich hin und rede in die Richtung von der Wand.
Ja, sorry. Okay, danke. Okay, wie war eure Woche, Leute?
So, alles klar.
Wie war eure Woche?
Bro, also bei mir lief natürlich brettspielmäßig wieder gar nichts. Ich habe wieder Filme und Serien geschaut, unter anderem, was Chris natürlich interessieren würde, ich habe mir Bugoni angeschaut.
Geil, Digga. Und,
oh mein Gott,
mich ran,
den absoluten Schmutz. Du wirst es
auch genauso geil
fanden,
wie ich ihn fand.
Oh mein Gott, Digga. Von okay, zwei Behinderte, die eine Frau gefangen haben.
Was ich nicht wusste, ist, dass Bugonia ja von diesem Yorgos ist, Yorgos Lanthimos. Das hat mich dann nochmal tiefer reingezogen, weil der
hat. Was
ja
hat er denn sonst so gemacht für die
Noobs oder so? Der hat Poor Things gemacht. Das, was Chris und ich auch so gefeiert haben mit Emma Stone.
Wäre der Stefan auch aus dem Kino gegangen?
Da wärst du auch aus dem Kino gegangen, das ist hundertprozentig. Aber was man zu Bugonia sagen kann, ist, dieser Film ist relativ straight und sieht aus, als könntest du ihn einschätzen. Was aber die Prämisse von diesem Film ist, ganz am Ende, und du gehst
nicht spoilern.
Den Film aus. Nein, natürlich nicht. Gibt dir am Anfang nicht so viel, aber wenn du immer weiter drüber nachdenkst, merkst du, what the fuck, ist schon sehr gut gemacht. Also der Film
Voll.
Ist nicht super, super deep dive ins Hirn oder so. Der ist relativ straight, aber du ertappst dich an einer Situation, wo du dir denkst, crazy. Eigentlich ganz geil. Also ich finde, Bugonia ist ein richtig, richtig solider Film. Also es war jetzt nicht so ein Highlight, also ich fand auf jeden Fall Poor Things fand ich besser.
Krank, aber, die Handlung ist einfach total krank, Digga.
Ja, Stefan, ja,
darum geht's doch.
Du hast ihn ja auch nicht zu Ende geschaut, das ist ja dein Problem. Wenn du etwas nicht zu Ende geschaut hast, kannst du es nicht bewerten.
Digga, als sie die Frau am Anfang gefangen haben, schneiden die dann die Haare ab, weil die an irgendwelche Aliens glauben und die dagegen ihren Willen gefangen halten, obwohl ja. Es werden sämtliche Grenzen in diesem Film ja komplett überschritten.
Digga. Ja.
Und dann, ich hab's nicht gecheckt, in dem Moment habe ich keinen Bock mehr gehabt auf den Film, Digga.
Okay, genau, deswegen bist du dumm.
Ey, pass auf, Selçuk, bevor du weiterredest, aber ich bin auch mal bei dir. Ich habe jetzt gestern die zweite Staffel von Severance beendet. Ey, Leute, das ist eine Must-Fucking-Watch-Serie, Severance auf Apple TV. Ich dachte am Anfang so, kam ein bisschen langsam rein. Die Prämisse ist, es gibt da scheinbar einen Arbeitgeber, der sagt, man kann gesevert werden, heißt das. Das heißt, du kannst dorthin gehen, dann wird dir ein Chip in dein Gehirn eingepflanzt, der dafür sorgt, dass sobald du da in die Severance reingehst, also Mini-Spoiler, aber das erfährt man super schnell, das ist eigentlich eine riesige Sekte, sobald du das Gebäude da betrittst, geht der Chip an und deine Persönlichkeit ist gespalten. Du hast einmal quasi deine Persönlichkeit, die du draußen und zu Hause bist, und du hast deine Persönlichkeit, die du auf der Arbeit bist. Die nennen das immer Innies und Outies.
Und es sind wirklich
zwei, also theoretisch für den Innie ist der Outie irgendwer Fremdes und für der Outie ist der Innie irgendwas Fremdes.
Aber es ist doch an die Realität so krass angeknüpft, weil man auf der Arbeit ja auch eine gewisse Rolle spielt.
Voll.
Man ist ja aber auf der Arbeit auch nicht zu 100% man selbst.
100%, aber ey, es wird halt richtig, 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 richtig deep und ultra psycho. Und was man halt gar nicht so am Anfang bedacht hat, ist, Bruder, dass die ja alle so komplett einen eigenen Lebenswillen haben und bla, und man das nicht einfach so, das ist, ey, Digga, okay. Guckt euch okay, Severance an, insane, wirklich insane. Also, crazy Serie.
Pass auf, ich knall kurz noch ein paar raus. Und zwar für die Anime-Liebhaber. Ich kann auf jeden Fall
86 Anime-Liebhaber hört sich an,
so wie tausend Anime-Liebhaber hier unter den Zuschauern. Wird endlich noch mal einer rausgeknallt.
Genau Anime-Liebhaber hört sich an wie Leute, die auf Hentais wichsen. So, weißt
genau,
du?
Und das ist der Scheiß. Als wir das Katan-Gate aufgemacht haben, haben sich hier auch ganz viele Katan-Amis gemeldet. Deswegen halt die Schnauze. Wir Anime-Liebhaber hier draußen, wir gucken immer noch unsere Animes. Also, 86, Leute. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist auch ein, sag ich mal, ein bisschen Soft-Starter, aber ist eine coole Serie, ist so ein futuristisches Zukunftsszenario, wo sich die die Menschen so ein bisschen gespaltet haben und die Unterschicht und die Oberschicht verschiedene Rollen spielen, wo die Unterschicht halt natürlich an der Front kämpft und die Oberschicht ihr High-Life-Leben führt. War cool, war eine coole Erfahrung. Und dann habe ich mir Shangri-La Frontiers reingezogen. Das ist ein Gamers-Anime, also das heißt, der Typ, der macht nichts anderes, außer in diesem Anime selber zu zocken über eine VR-Brille. Kann man aber nicht vergleichen mit anderen Gaming-Animes, die ihr kennt. Da geht es wirklich nur ums Gamen. Das heißt, wenn der in diesem Spiel stirbt, ist er nicht wirklich tot. Also ist ein kompletter Gaming-Anime. War auch ganz nett. Und Chris, vielleicht interessiert dich das, vielleicht hast du es auch gesehen, Cyberpunk Edge Runners.
Klar,
Release. Fand ich okay.
Richtig gut gewesen.
Also fand ich okay. Ich kann aber verstehen, dass Leute, die halt keine Ahnung haben von dem Genre, generell von dem Genre Anime oder von dem Genre eben, was in die animierte Richtung geht, dass die sagen, das ist mega geil. Also ich fand's okay, aber kann man sich anschauen. One Piece. Jetzt sind wir wieder weg von Anime zu Real Life.
Neue Staffel draußen, oder was?
Leute, wir haben wieder einen Marathon gemacht, mein Neffe und ich. Wir haben uns wieder alle Folgen an einem Tag angezogen gehabt. Das war jetzt schon zwei Wochen her, ja. Und es war, also, wenn man in dem Manga drin ist und wenn man im Anime auch noch drin ist und man guckt sich diese Serie an, ist man ja eigentlich sehr skeptisch. Aber ich kann euch sagen, diese Serie, für das, was sie macht, ist meiner Meinung nach wirklich schon ein Meisterwerk. Wirklich ein Meisterwerk.
Finde ich auch.
Es ist also wirklich sehr hohes Niveau, wie schön diese Story in dieser Serie gespielt wird und auch die ganzen Stars, die damit spielen, also in der Welt halt Stars, weil die sind ja jetzt erst Newcomer, machen ihre Arbeit echt super. Also geile Crew, macht echt Spaß.
Ich habe gestern mit Lara angefangen, weil sie halt Staffel 1 noch nicht gesehen hat. Wir haben mit Staffel 1 angefangen, weil damit ich halt Hörst du mich schon wieder nicht, Digga? Mikrofon geht schon wieder. Ey, Leute, für alle Leute, die hier gerade
den Podcast.
Ja, ich habe es wieder lauter gemacht. Für alle Leute, die halt diesen Podcast hören, ich check es nicht und erklärt mir mal, weil wer weiß, warum mein Motherboard repariert ist. Ich habe hier diese Eingabe von meinem Mikrofon bei Microsoft-Einstellung auf 100 gezogen, diesen Regler. Und er geht, während ich rede, immer automatisch runter wieder. Manchmal geht er auf 80 runter, manchmal auf 70. Und ich kann ihn nicht einstellen, dass es laut bleibt, Junge. Das ist Psycho. Ich drehe hier gleich durch. Aber ja, ich will es auf jeden Fall mit Lara gucken. Und die ist, glaube ich, nicht so into Animes. Aber wir haben erste Folge geguckt und hat sie auf einmal gesagt, findest du cool.
Ach, sehr cool, Alter. Und als letztes noch 28 Years Later habe ich
jetzt Teil zwei?
Den zweiten Teil.
Den zweiten Alter, Teil Selçuk, 10 von 10?
Bone Temple. Nein, Bruder. War keine 10 von 10. Aber für das, was die Serie macht, kann man es auf jeden Fall, kann man sagen.
Digga, ja, die machen Bone so Temple, ich habe den Film nicht gesehen, aber das ist doch genau wie The Walking Dead Staffel 9, weil denen nichts mehr eingefallen sind.
Digga,
das ist der nächste Kannibalenstamm.
Ey, und ist das und Stefan, nein, pass auf. Ey, Real Talk, du hast gerade null Ahnung, denn wenn ich einen Satz diesem Film hinzufügen müsste, von allem, was ich da bewerten kann, dann würde ich sagen, das ist der kreativste Zombie-Film, den ich jemals gesehen habe. Sowohl von dieser Gang, Selçuk, als auch von dieser Bindung mit dem Dicken. Ich will es dann nicht, du weißt, was ich meine. Es ist der kreativste Zombie-Film, den ich jemals gesehen habe. Und der bricht mit Dingen, die andere Filme bisher nicht gemacht haben. Und das ist was komplett Neues. Der erste, also dieser 28 Years Later Teil 1, der war auch ultra nice. Aber ich finde, dass der zweite Teil zum Beispiel Skyrocket ist von der Story, weil es einfach so absurd ist und so geil ist und die so crazy mit der Gewalt und das ist einfach, ey, das ist wirklich ein insane guter Film.
Das stimmt, ja. Nee, kann man, also ich würde nicht sagen insane gut, aber ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass er extrem kreativ ist.
Ja, ja.
Genau, okay. Leute.
Wollen wir in die Kommentare dodgen? Ich glaube, Stefan hat eh nichts erlebt.
In die Kommentare, ja.
Brettspiel-Podcast aller Zeiten.
Alter, Digga, geisteskrank.
Sind mal viel zu wenig Pimmelwitze.
Oh mein Gott, Chris ist so cute.
Kommentare.
Leute, nochmal hier ganz, ganz klar gesagt, vielen, 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 vielen Dank für die ganzen Kommentare, die ihr uns schreibt, weil das macht uns, für uns ist das in jeder Folge, ist es einfach nochmal ein Trip, der macht uns extrem viel Spaß, weil wir auch jedes Mal mit Sachen konfrontiert werden, mit denen wir nicht rechnen. Deshalb macht so weiter, Alter, wir finden es mega, mega geil und solange wir nicht 100 Kommentare auf eine Folge haben, werden wir auch Kommentare weiter vorlesen, weil ganz ehrlich, scheiß drauf, wir finden es einfach geil. So,
aber wir müssen auch mal. Wir müssen
auch mal unexpected ist das jedes Mal so, ne?
Ein paar Idioten müssen wir auch mal vorher schon muten, also.
Nicht ausgucken, dass mal
Sachen geskippt werden.
Wer ist der leise Typ da im Hintergrund? Wer ist der leise Typ da im Hintergrund?
Ich raste aus!
Also, zu Folge 274, Wurf auf schwieriges Gelände, haben wir zwei Kommentare. Das ist jetzt einmal Steph, der schreibt: schön goofige Spieleparade, beeindruckend. Die harten Bannhämmer für Terraforming. Terraforming und Las Vegas Royal haben böse gescheppert. Ich werde sie dennoch weiterhin jederzeit mit Freude spielen.
Ja, kann ich dir nur sagen, Digga, ich würde dir das nicht empfehlen, das alles weiter zu spielen, weil du ersparst dir dann die Enttäuschung, wenn du nochmal Terraforming Mars spielst, die ich quasi beim letzten Mal so gefühlt habe. Mach jetzt lieber einen Abschluss mit dem Game. Sieh zu, dass das Ding rausfliegt. Und du wirst auf ewig in guter Erinnerung behalten und eine gute Verbindung noch zu diesem Spiel haben.
Steph, ich kann dir sagen, hör diesem Typen nicht zu. Der hat am Wochenende Spiel des Lebens gespielt.
Dieser Typ Spoiler, Alter, was geht mit dir?
Ist mir scheißegal, dieser Typ hat jegliche Brettspiel-Credibility verloren, Alter. Der schießt dir gerade gegen Terraforming und hat am Wochenende Spiel des Lebens gespielt. Bruder, das ist komplett insane, Alter. Also wenn der Typ mir nicht sagt, dass er vorher Mescalin genommen hat.
Du hast einen Podcast in den Rücken gestochen. Mittlerweile haben alle den Anschluss an uns so weit schon verloren, dass es sich nicht mehr lohnt, in die Richtung zu treten. Es muss jetzt gegen seine Freunde vorgegangen werden.
Also wenn der Typ jetzt nicht sagt, das war ein Experiment, er hat Mescalin genommen und wollte da mal gucken, wie Spiel des Lebens scheppert, dann weiß ich auch nicht. Das ist das Einzige, wie er sich retten kann. Mit einem Mescalin-Trip.
Habe ich komplett durchanalysiert.
Ja, okay, erzähl.
Und weil es auch jetzt hier im Chat kommt, Chris wird die Kommentare wieder vorlesen, wenn sein PC wieder funktioniert. Solange er jetzt mit dem Laptop unterwegs ist, übernehme ich diese Sache. Also sorry. So, Brettspiel Nights schreibt auf die Folge: Wie immer eine geile Folge. Jedes Mal, wenn ihr Daniel erwähnt, habe ich Angst, er will seinen Klong zurück. Nebenbei ist das Feuerland ist abgebrannt Video jetzt online. Bin echt auf eure Reaktion gespannt. Könntet ihr im Podcast berichten? Ja, wir haben uns am Dienstag React haben wir uns das Video reingezogen und ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt das nochmal komplett aufrollen wollen, ich glaube nicht, das sorgt uns zu lang.
Wir können erstmal einen kurzen Abriss schon geben.
Genau,
schon
also wenn du die volle Dröhnung haben möchtest, die Videos sind dann noch online, geh einfach bei uns auf Twitch und guck dir einfach den Dienstagstream an. Ansonsten, Stefan, fass zusammen.
Also viele Leute, die es nicht mitbekommen haben, der Markus von Brettspiel Nights auf dem YouTube-Kanal, könnt ihr das ganze Video reinziehen. Der ist ein großer Feuerland-Fan und Miniaturen-Fan und keine Ahnung und allgemein breit aufgestellt, hat eigentlich korrekte Sammlung, hat immer damals einen Abschlag mit der Inga als Pressesprecherin, Marketingmanagerin bei Feuerland immer da 75% Rabatt bekommen. Da ist jetzt quasi mit dem Sebastian ein neuer Mann quasi am Hebel. Und es war ein bisschen witzig so. Er ist halt so ein bisschen Crash-Out gegangen, müsst ihr euch vorstellen, weil er hat dann wieder was angefragt und dann hieß es, jo, du hast zu wenig Aufrufzahlen, du hast zu wenig Abonnenten und so weiter. Dann, nachdem er damals, als er ganz klein war, von Inga schon mal abgelehnt worden ist und sie hat gesagt, jo, melde dich bei mir, wenn du 1000 Abonnenten hast. Dann hat er übelst gehustelt, dann hat er total stolz mit 1000 Abonnenten da hingeschrieben und hat dann ab dem Moment die Rabatte bekommen. Jetzt ist der Sebastian da, hat er keine mehr bekommen. Und das hat er auch gecheckt, keine Ahnung, wenn der neue, also man würde behaupten, er hat das gecheckt. Er hat dann mit dem Typen so ein Beef angefangen per E-Mail, er hat dann ein Video hochgeladen, hat dann
die
E-Mails vorgelesen, war sich aber nicht sicher, ob er das so darf, ohne die Zustimmung. Dann hat er quasi nochmal ein neues Video gedreht, deswegen war ihm halt so wichtig, hat es dann nochmal alles durchgelabert. Hat die Briefe, die Antworten von Feuerland immer so ein bisschen ja so frei interpretiert, so nacherzählt oder wie auch immer.
Sinnbildlich wiedergegeben.
Ja, genau. Und ja, das war halt eben ganz witzig, weil der Typ meinte, nee, deine Spielegeschmack passt nicht zu unserem Portfolio, dies, das, immer so. Es war obvious, der Typ hat sich null mit dem Kanal beschäftigt, weil die machen das halt auch null. Die gucken auf die Aufrufzahlen, gucken, wie dein Kanal performt so und danach entscheiden die. Der hat keine Ahnung davon, dass eigentlich total dumm gewesen ist, den Brettspiel-Neid zu verprellen, weil der schon 6 oder 7 erstklassige Videos mit einer super soliden Meinung und einer tollen Vorstellung von Feuerland-Titel abgemacht hat. Es gab gar keinen Grund, den zu verprellen, aber der Sebastian hat sich entschieden, den zu verprellen. Ja, und das hat er halt eben nicht verstanden und immer wieder nochmal nachgefragt und so weiter. Und
ja, aber
viermal den Typen geschrieben. Es war nachher so, weil Setsch und mir schon so ein Meme so, wir haben dann schon immer so gefragt zum Chat, so Leute, glaubt der, schickt der nochmal ein E-Mail hin und so. Und dann war es dann wirklich so heftig. Er war dann irgendwie los, dann war das alles schon geklärt und hat ihn das aber so hardcore beschäftigt im Auto, dass er dann, ja, dann habe ich ihm nochmal geschrieben, hi, ich bin's noch.
Mir ist da noch was eingefallen.
Mir ist noch was eingefallen.
Ja, also was ich auf jeden Fall nicht verstehen kann, das End vom Lied war irgendwie, er hat gesagt, dass er, auch wenn er jetzt die Spiele nicht als Rezensionsexemplar bekommt, wird er sie sich dann halt privat kaufen und wird sie dann so auf seinem Kanal behandeln. Und Stefan und ich sind halt auf jeden Fall auf der, nicht auf dem gleichen Boot, weil
kein
wir sagen,
einziges Feuerland-Ding, verpisst
also,
euch
es mehr. Hat, es, ist halt, es ist halt nichts gegen den Verlag, aber der Typ hat das Standing für den Verlag so verkackt, dass du in dem Moment sagst, Alter, hier könnt ihr euch bei dem bedanken, ich mache auf jeden Fall für eure Spiele nichts mehr Ausführliches. Ich kann die nur noch so nebenbei erwähnen. Aber wie gesagt, Brettspiel Nights kann sich das Video oder beziehungsweise den Stream nochmal anschauen. Dann sieht er genau unsere Reaction drauf. So, ich habe gerade noch ein bisschen was übersprungen und zwar hatten wir noch ein paar alte Kommentare. Folge, also ist jetzt nicht so alt, aber Folge 54. Toni Torte schreibt. Meiner Meinung nach die wohl stressigste Folge.
Also, was war das für eine Folge? Wie hieß die?
Sorry. Das war mit Fabian Krane, wo wir dieses Dingenspiel gemacht haben. Mibelporn-Fights.
Ja.
Meiner Meinung nach die wohl stressigste Folge Mibelporn. Nur Streitereien aufgrund des komischen Rocket Beans-Format. Jeder musste irgendwas vorbereiten und das dann durch Argumente gegenüber den anderen verteidigen. Zum Beispiel das schlechteste Spiel des Jahres. Mein Highlight der Folge, Diggers Pick in der Kategorie Gateway Games. Crazy Words. 6 Sätzen, Thema verfehlt. Wie viele Kräutertorpedos wurden da denn vorher konsumiert?
Alle, Junge, alle.
Das war auch ein
Kräutertorpedo, auch ein guter Folgenname.
Crazy Words, ja wohl ein Gateway-Game, Digga.
Schreibt dir mal Kräutertorpedos vorsichtshalber mal als Titel auf.
Ehrenloser Kommentar, Toni.
Kräutertorpedo ist gut. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zwischendrin noch einen vergessen habe, und zwar Folge 272. Ostens Brettspielcafé schreibt Whopper 92. Das Problem an dieser Folge war, dass fast der komplette Talk mit Osso über YouTube, die Szene und Selçuk's Kritiken daran ging. Osso hat da schnell keinen Bock mehr drauf. Es war ihm unangenehm und hat schon fast gebettelt, dass das Thema gewechselt wird. Aber verkopft seine Uroma, Selçuk war wieder in seinem hochphilosophischen Gedankenspirale und hat ihn immer wieder zur Aussage zwingen wollen. Das war auf eine ganz eigene, cringe-lastige Art noch unterhaltsam. Ja, okay, ich sag's ehrlich, ich bin in dem Thema halt so, ich bin halt super, ich beiß mich da halt so krass fest und ich will von den Leuten, wenn ich nicht merke, also es ist wie so ein komischer, Staatsanwalt, Alter. Wenn ich merke, dass die Leute nicht mit dem rausrücken wollen und nicht einfach ihre Meinung sagen wollen, sondern einfach mal so politisch korrekt so an den Fragen vorbeigehen, habe ich das Gefühl, so, ich habe nicht das bekommen, was ich will. Und dann bin ich da immer ein bisschen, ja, ich beiß mich da ein bisschen fest. Wahrscheinlich wie der Brettspiel-Neid sich bei Feuerland festgebissen hat. Deswegen, sorry, aber Stefan hat mich ja dann lautstark darum gebeten, dass es aufhören soll. Folge 275. Das ist jetzt die aktuell letzte Folge gewesen. Und zwar Bieratem bei den Hausaufgaben. Schreibt Christian, moin moin, bin selber leider nicht so kreativ, wenn es ums Schreiben von Kommentaren geht, aber fände es mega witzig, die Chaoten mal komplett zu überfordern und rufe hiermit auf, dass alle sich mal mit einem Witz im Podcast verewigen. Mal schauen, ob sie nach dem Vorlesen der Kommentare noch Zeit für was anderes haben. Jetzt kommt er mit einem Witz. Sagt ein Mann zu seinem Freund, Meine Frau macht eine dreiwöchige Diät. Und wie viel hat sie schon verloren? 2 Wochen. Mit freundlichen Grüßen.
Puh.
Boah, wenn wir jetzt echt mit so Dad-Jokes kommen, weil die bringen wir ja eigentlich schon, dann wird's echt crazy.
Aber ich hab nichts
dagegen. Puh, Digga, ich hab, nee, Bruder, ey.
Willst du einen raushauen können, jetzt oder was?
Aber ganz kurz, ganz kurz. Erzählen,
Dad-Joke? Aber nein, wundere dich nicht, Alter.
Pass auf. Ich hasse Witze. Keine Witze, Leute. Ich hasse Witze.
Okay, pass auf. Falls noch mehr Witze kommen, wir können jetzt schon mal eine Wertungsskala aufstellen von 1 bis 10. Was gibt dir den Witz?
1.
Digga,
ich gebe eine 2.
Kann ich auch 0 sagen?
Ich sag 2, ich bin noch so.
Ich hab den nicht mal verstanden, Bruder. Der war so dumm. Entweder bin ich zu dumm oder der Witz war zu dumm.
Okay, gut. Gehen wir zu Steph, der hat nämlich zur aktuellen Folge auch geschrieben.
Vielen Dank für deinen Witz, deinen eingesendeten Witz. Schreib gerne wieder einen Kommentar.
Steph hat geschrieben, Selçuk hat wieder richtig hart recherchiert. Krasse Sache. Das Cyberpunk-TCG würde ich trotzdem nicht mit der Kneifzange anfassen. Vor allem nicht, wenn das deren Erstprojekt ist. Das kann doch nur eine aufpolierte Schlammgurke sein. Ja, zu dem Cyberpunk-TCG hat der Stefan auch noch mal eine dicke E-Mail-Zusammenfassung bekommen von einem Zuschauer, glaube ich, der sich das angehört hat, beziehungsweise Zuhörer. Und da wurden dann auch nochmal die ganzen...
Er hat das alles sehr gut zusammengefasst. Für alle Leute, die denken, die Kampagne geht ja übelst ab, die haben ja übelst Millionen schon gesammelt und so weiter.
Ja.
Alter, ihr habt doch über das Cyberpunk-TCG gesprochen. Da sind alle Alarmglocken an Zweck Scam. Erster Punkt. CD Projekt Red als IP-Owner ist nur als Logo in der Kampagne und nicht als Teilhaber. Zweitens, der Owner der Kampagne, Weirdco, existiert erst seit Oktober 25 und hat noch nie was auf Kickstarter vorher released.
Haben wir auch schon gesagt, ja.
Drittens, die Firma hinter Weirdco sitzt angeblich in Seattle. Bei den Mitarbeitern ist das Team, aber Tiankuo Zhang, ohne irgendwelche Tätigkeiten auf Kickstarter, nichts gebackt, nie an einem Spiel beteiligt. Viertens, die Homepage von Weirdco hat kein Impressum und die Links unten auf Privacy Policy sind keine Links, sondern nur unterstrichener Text, also sind keine echten Links. In Europa ist das sogar rechtswidrig. Fünftens, Werbung über Social Media in Breite läuft oft über AI-Bots. Sechstens, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Großteil der Backer Fake-AI-Bots ist sehr hoch. Die werden genutzt, um bei Kickstarter hochzukommen und quitten Minuten vor Ende oder zahlen an sich selbst. Siebtens, das verwendete Artwork ist nicht neu, sondern Eigentum von CD Projekt Red. Achtens, Exklusivität, keine nachträglichen Printruns, nutzen Fear of Missing Out, FOMO, um Käufer zu locken. Ich kontaktiere mal CD Projekt und frage nach dem Projekt, gebe da auch gerne nochmal Rückmeldung. Danke, dass ihr in der Folge darüber gesprochen habt.
Ey,
bitte unbedingt nochmal die Community warnen.
Mein Empfang ist abgerissen, bitte nochmal eine kurze Zusammenfassung der ersten 7 Punkte.
Eine kurze Zusammenfassung. Also ich würd auf jeden Fall sagen,
Ich
weiß nicht.
Ich habe nichts mitbekommen. Also sag mal,
ist ja egal, Chris. Wir brauchen jetzt das Kommentar noch. Also, der Kommentar war jetzt nach.
Also gehe ich jetzt doch rein.
Zu dem Kommentar, den wir schon haben. Aber die Kampagne läuft schon auf die 12 Millionen zu. Mal schauen, was da noch draus wird und ob die Leute auch das bekommen, was sie da gekauft haben. Und ob die Karten das auch am Ende wert sind. Wir werden sehen. So. Genau. Danke für den Kommentar erstmal, Steph, nochmal. Dann schreibt It's Me. Selçuk fühlt sich wie Günther Wallraff, weil er herausgefunden hat, dass BTG Werbung anbietet. In Bad Mergentheim scheint Kapitalismus noch nicht angekommen zu sein. Da wird noch Wolle gegen Milch getauscht.
Digga, seine Eltern haben noch Dönerbude, die sind doch die Prime-Kapitalisten, Junge. Die haben Hammelfleisch gegen Goldstücke getauscht.
Und 500 Euro im Jahr. Null interessant für Firmen. Mit 500 Euro im Jahr kommst du in Hobbys wie Mountainbike, Tuning, Videospiele und so weiter nicht mal an deine Grundausrüstung. Alles Peanuts und den Ärger nicht wert für Unternehmen, tote Branche. Also ich weiß, der Turning Point, also ich habe den Anfang verstanden, das ist aber für mich immer auch so eine Sache, wenn man auch die simpelsten Sachen erklärt, wo man sich denkt, jeder weiß das oder jeder sollte das wissen, es wird immer einen Zuhörer oder Zuschauer geben, der sagen wird, wusste ich nicht. Deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn man irgendwelche Sachen Wallraff-mäßig aufdeckt, die eigentlich relativ klar sind. Ich fand es einfach ein interessantes Thema, deswegen habe ich es mal in den Podcast reingenommen und Stefan wusste wahrscheinlich gefühlt gar nichts davon.
Nee, Real Talk, aber genau, nur weil man selber voll im Bilde ist, heißt das nicht, dass irgendwie alle anderen auch im Bilde sind. Jeder bewegt sich in einer unterschiedlichen Bubble, von daher
alles aber schon gut.
Ich wusste es zum Beispiel auch nicht.
Nee, aber kann die ist ja, er hat es auch mit Lachsmiley geschrieben, kann die Kritik schon annehmen, aber easy peasy. Dann, der gute alte Stein schreibt, eine Folge wie ein guter Wein wurde hinten raus immer besser und zum Schluss konnte ich nicht weiterarbeiten vor lauter Lachen. Selçuks nicht enden wollende Monolog am Ende, der fast schon an Wahnsinn gleicht, großartig. An der Stelle, ganz kurz, das Einzige, was ich am Ende noch sagen wollte von dieser Folge, daran kann ich mich noch erinnern, wo ihr mich abgebrochen habt, war einfach nur, weil ihr ja gesagt habt, dass Lots of Water, es ist halt eine Schmutzgurke, brauchst du nicht und so. Und ich habe dann einfach, wollte ich einfach nur sagen, ich bin ja einer, ich mag so alte Spiele, aber weil ihr das jetzt gesagt habt, werde ich selber wirklich auch nicht da reingehen.
Brettspiel Teufel besessen. Und das war wie dieses Mädchen bei Exorzisten, weißt du, dich hätte man auf dem Bett festbinden
und ihr habt wieder komplett
müssen und du wärst an die Decke gestiegen, hättest immer noch weiter erzählt von irgendwelchen Brettspielen.
Ja, aber auf jeden Fall habt ihr mich unterbrochen und habt wieder so getan, als würde ich den Monolog nochmal neu eröffnen. Aber egal, okay. Der Kommentar geht weiter. Warte, wo war das jetzt? Großartig. Spontane Idee. Ihr solltet alle mal eine Folge mit Billig-Laptops aufnehmen, wo alle nacheinander ständig rausfliegen. Wer garantiert eine Highlight? Macht weiter so. I love you. Euer Happy Birthday, John. Stefan weiß Bescheid. Stefan?
Da habe ich im allerersten Happy Birthday geschrieben. John, nice, dass du hier ab und zu mal zuhörst und dass du hier auch noch kommentierst. Kuss auf die Nuss.
Geil. Der gute alte Stein ist auf jeden Fall der John. Dann, Dominik Grau schreibt, oh shit, war das eine starke Meinung von Chris. Von Chrissy Langstrumpf, sorry. Von Chrissy Langstrumpf.
Sorry.
Ja.
Chrissy, war doch, hab mich verlesen.
War krass, war doch Chrissy Langstrumpf. Ja klar, technischer Fortschritt. Auch in der Kunst ist das komplett egal, wenn die Künstler dadurch ihren Job verlieren. Aber wenn es um Kunst geht, die er selber macht, da ist KI und der Fortschritt böse und Leute, die das konsumieren, sind lost. Also er redet wahrscheinlich von Musik. Also ich mag seinen Podcast ja wirklich gerne, aber das war Traumwelt. Und das Geile ist, er sagt ja auch noch seinen Podcast. Mhm. für Konzepte und Erstlingswerke mag KI seine Berechtigung haben, aber sonst bitte echte Kunst.
Ist auch geil zum Thema KI. Es ist wieder ja so ein Shitstorm. Ich habe mich damit nicht ganz so krass beschäftigt, aber Crimson Desert, das neue digitale Game, hat ja jetzt aus mehreren Gründen einen Shitstorm bekommen. Und einer der Shitstorme war jetzt wegen KI-Kunstwerken. Also die haben ja die Welt gefüllt mit Gemälden in den Burgen und so. Und es haben halt Leute entdeckt, dass halt wohl super viele Gemälde KI sind. Deswegen gab es jetzt einen Shitstorm. Und was war wieder die Classic-Antwort? Ihr dürft raten, was war die Antwort, womit haben sie sich rausgeredet?
Keine Ahnung, Digga.
Es waren nur Platzhalter, die haben sie vergessen auszutauschen.
Ja, jetzt
immer diese, ja, sorry.
Platzhalter-Joker gibt es immer.
Ja, haben wir vergessen, sorry. Die Wichser, Junge.
So, Fatih schreibt, Chris Blood Bowl Geschichte, Chris sagt da, Blood Bowl Geschichte ist zu geil, wie oft das passiert und man die Würfel quer durch den Raum schmeißt. Aber genau darum geht es. Zusammenbauen, anmalen, Strategie, Glück, Emotionen, die Spieler aufleveln, mit Fertigkeiten Starspieler anheuern, geiles Ding. Wir haben eine Liga mit 9 Teams und am Ende setzt sich doch immer die Qualität durch. Wer Interesse hat, aus dem Raum Düsseldorf, PN.
Ja, was für eine PN? Wo soll man die PN hinschreiben, Digga?
Ich gehe mal davon aus, dass, wenn ich jetzt Fatis Kommentar veröffentliche, dass die Leute drunter kommentieren können, wenn die Bock haben auf Blood Bowl und da eine Einsteigerpartie oder so.
Ey, Fatih, schreib mir bei Instagram. Vielleicht habe ich mal Zeit. Vielleicht komme ich mal rum auf eine Runde.
Easy.
Wenn allgemein jemand Interesse hat, dass ich den mit Fatih connecte, kann er mir auch schreiben.
So. Kara schreibt zu Bieratem bei den Hausaufgaben. zu den Kommentaren über Kinderspiele. Die meisten mögen euch gerade, weil ihr euch nicht von anderen reinreden lasst. Wollen dann aber mitbestimmen, worüber ihr reden dürft. Finde ich persönlich überdenkenswert. Boah, schön geschrieben auf
jeden Fall. Rede, Löwin, rede.
Ja, ist so. Stefan scheint schwer verliebt und will halt Quality Time mit seiner Perle verbringen. Ist doch super, wenn da noch eine unterhaltsame Brettspielstory bei rumkommt. Wer ist nicht schon mal an einem Abend bei einem Spiel versagt, mit dem man im Hellen nicht vor die Türe gehen würde?
Stefan, würdest du jetzt aber langsam alle durch? Ich müsste jetzt aber langsam alle durchhaben. Mit Spiel des Lebens ist jetzt, glaube ich, auch nichts mehr im Regal drin, was euch jetzt nur erschüttern könnte, glaube ich. Aber zu Spiel des Lebens kommen wir später.
Tempo, wie heißt es nochmal? Tempo, kleine Schnecke oder wie hieß es nochmal?
Tempo, kleine Schnecke oder das Leiterspiel mit der Maus. Ja. Mausefalle.
Malefiz.
Stuart Ass schreibt: Lords of Waterdeep ist fantastisch. Als das, was es ist. Ich bringe das regelmäßig als Gateway-Game auf den Tisch, um Leute am Mechaniken heranzuführen. Und es kommt A, jedes Mal gut an und gibt mir B, beim nächsten Mal ein Spiel auszuwählen, das eine weitere Mechanik reinbringt. Ihr sitzt da ein bisschen zu hoch auf eurem Kenner-Experten-Ross. Wo er recht hat er recht, Bruder. Ich hab's nicht gehatet.
Bann den weg, Dreck. Frecher Kommentar, bann den weg.
Das sind die beiden hier. Der Typ auf dem hier Expertenrost, der hat den Stefan ja jetzt schon wieder angeflaumt, weil er Spiel des Lebens gespielt hat. Aber er kann nicht antworten, weil er eingefroren ist.
Nee, bin ich nicht. Ich war einfach nur apathisch. Junge, Alter,
ist eingefroren, Alter. Stark, Chris. Okay. Veit schreibt, ich habe das nächste Highlight für Chris und den Digger in der Kategorie App-unterstützte Plastik-Neon- Lichtperle. Checkt mal bei BGG Robo Rover 2077 Last Hope. Sollte genau euren Geschmack treffen. Robo Rover 2077 Last Hope.
Ich habe gerade schon angeklickt. Schauen wir mal im On the Fly rein. Also, Cover sieht schon mal ass aus. Es hat auch nur aktuell 17 Kommentare, eine 2,0 von 10. Ach Bruder, das habe ich schon mal gesehen. Ja, Junge, das ist doch. Ja, da ist doch wie so eine riesige. Nee.
Digga, was denkst du, wie du hier schreibst, Digga? Das ist hier ein Brettspiel-Podcast, ja? Was willst du uns erklären für irgendwelche Spiele empfehlen? Wir empfehlen dir Spiele, mein Freund.
Du hast gerade
Beyond deine grünen Ohren.
Colonies-Besitzern geschrieben, Bruder. Nee. This is Scam, schreiben die Leute. Also von daher, keine Ahnung.
Dann mache ich weiter. Toni Torte schreibt auf die aktuelle Folge. Oh Mann, was eine geile Folge. Und zum Glück war ich live dabei, wie der OG Chris mal wieder ordentlich am Struggeln ist mit seinem Kack-Internet. Digga versucht es ganz souverän zu überspielen und Chris taucht dann immer mal wieder wie eine verwirrte Oma 2 Zentimeter vor der Facecam auf. Einfach nur herrlich. Schön fand ich auch das zurückhaltende Mitsingen von Chris beim Boardgame-Jingle als doppeltes Fallnetz, falls Digga es wieder verkackt. Beleidigen lassen vom besoffenen Vater ist, also macht er dann größer Zeichen, Lords of Waterdeep.
Ey Leute, ich muss noch kurz auf den Kommentar davor eingehen, weil er hier scheinbar ja jede Mülltonne auch irgendwie was sagen darf im Podcast. Und ich habe jetzt mal 2 Kommentare unter diesem RoboRover 2077 bei BoardGameGeek rausgesucht. Einer schreibt, ich habe es mit einem Freund gespielt, der eine Kopie besitzt, das war einfach lächerlich, ich würde es nicht mal ein Spiel nennen. Und der da drunter hat geschrieben, mein Pledge wurde gecancelt, weil ich Leuten irgendwie online geholfen habe, die schlechte Erfahrungen mit dem Kickstarter hatten. So haben die Macher der Kampagne einfach mein Pledge gecancelt. Also von daher, Leute, wenn ihr da irgendwie drankommt, Sekundärmarkt oder whatever, Leute, geht dann, macht dann
Bogen. Check mal nach, ein Kommentar ist vielleicht vom Brettspiel-Night. Der ist vielleicht auch Crash-Out gegangen bei der Kampagne.
Also alle Kommentare sind 1 oder 3 und eine 2. Also es ist wirklich,
Brettspiel-Night, aka der E-Mail-Pitbull. Mhm. Er beißt sich fest.
Okay, weiter geht's. Okay.
Dann, Frosty schreibt, was aber aus TCG wird, die nur über Crowdfunding funktionieren, sieht man ja bei Altered. Ja. Die haben das jetzt eingestampft, da die letzte Kampagne nur 1,1 Millionen ergab und die brauchten mindestens 2 Millionen, um weiterzumachen. Aber das Ziel lag nur bei 50.000. Dieses war angeblich nur symbolisch. Einfach totaler in your face für die Fans, die bekommen wohl aber ihr Geld wieder.
Erstmal ein dicker Mittelfinger geht raus, Leckeier-März-Move. Leute, wenn ihr...
Aus dem Nichts wird die Politik erstmal nochmal angeschaut.
Ja, Leckeier-März finde ich immer gut. Wenn wirklich Leute Kampagnen hochladen und einfach keine realistische Funding Goals machen, nur damit sie hinterher wieder stehen haben, ja,
Funding. Das ist
nee, genau. Es ist so peinlich, ihr kleinen Ficker. Aber Altered war nochmal eine ganz andere Nummer, weil A, es war irgendein generisches Universum, was übelst Arsch aussah. Es hat übelst das ganze Game-Prinzip mit der, wir machen dann Wettrennen, dies, das, übelst Arsch. Und dann noch dieses ganze Prinzip mit, yo, ey, da sind QR-Codes auf den Karten und dies und das und bla, bla, Digga, das ist einfach, es waren so viele Dinge, die da zusammenkommen sind, die Arsch sind. Und ich finde, das kann man nicht mit einem Game vergleichen, was meiner Meinung zu ist, ist halt wirklich meine Meinung, 10.000 Mal besser aussieht und dann so eine krasse IP im Nacken hat wie Cyberpunk. Also kann man nicht vergleichen.
Trotz all dem muss ich sagen, Respekt an so Leute, die dann so ganz, ganz neue Sachen probieren, wie jetzt halt, wie du gerade sagst, mit QR-Code einscannen oder das, was halt hier, wie hieß das Spiel nochmal, was bei Asmodee rausgekommen ist mit den
Boss Fighters,
oder wie das heißt. Nee, mit diesem
individuellen Decks.
Keyforge. Nee, dieses mit diesen individuellen
Decks, ja,
jede Karte.
Keyforge.
Keyforge, genau. Sorry, dein Mikro ist so leise, deswegen. Ja, genau. Das sind halt Experimente, die schlagen halt Fehler, aber ich gehe mal davon aus, dass vielleicht andere Autoren dann wiederum daraus die Idee holen und das dann vielleicht verbessert nochmal rausbringen. Deswegen eigentlich, ja, ganz cool. So, Andy UN schreibt, Salam und Penir, was übersetzt ja Wurst und Käse heißt, meine Freunde. Fun Fact. Der durchschnittliche Bäcker, ich lese mal vor, wie es halt heißen soll. Der durchschnittliche Bäcker bei Cyberpunk TCG hat da $700 reingepumpt. PS,
krank. Wow.
Ihr habt ja tolle Jingles. Schon mal drüber nachgedacht, die öfter einzubauen. Ja, die Plätsche sind krass. Also die Plätsche sind richtig heftig
teuer. Überleg mal, $700 Durchschnitt.
Und da schließe ich jetzt direkt Tims Kommentar noch mit an. Das ist dann noch der letzte Kommentar für heute. Kann mir bei dem Cyberpunk TCG vorstellen, dass sie irgendeinen Investor gefragt haben, da reinzubuttern, damit alle denken, dass extrem viele Leute einsteigen. Der Investor kriegt das Geld dann wieder zurück mit Zinsen, wenn der Kickstarter fertig ist. Ein TCG wird ja eigentlich erst interessant, wenn man weiß oder denkt, dass viele andere es zocken und die Karten somit begehrter sind. Wäre eigentlich
das sein, ne?
Ich truste dem Ding auch null.
Aber ey, wie willst du das machen? Da müsstest du ja ultra viele Kreditkarten auch haben, weil es ist ja was anderes, wenn du irgendwelche Likes oder Klicks generierst mit irgendwelchen Bots. Aber wie willst du das machen mit Kreditkarten? Und da musst du das muss ja auch alles Kickstarter-Profile sein.
Nein,
und so
weiter. Aber was das die Kernaussage war ja auch, dass ein TCG ja erst was wert ist, wenn es auch genug Leute spielen. Und jetzt bei so einem Erstlingswerk, beziehungsweise mit so einem Projekt, das was dann startet, und dann direkt solche Preise aufzurufen, ist halt crazy, Alter. Du weißt halt echt nicht, ob du am Ende nur auf Pappe liegst, man, auf irgendwelchen Papierkarten.
Voll, voll.
Leute, ein letzter Kommentar. Ich habe jetzt leider gelogen, jetzt kommt wirklich der allerletzte, der ist nämlich bei Apple Podcasts gekommen. Leute, an alle, die auf anderen Plattformen schreiben, diese Kommentare, die wir jede Woche vorlesen, das sind Spotify-Kommentare, die haben wir immer im Blick. Alle anderen Plattformen, da muss ich immer nochmal extra gucken. Ich google die wirklich, weil wir auf den anderen Plattformen nicht wirklich die ganzen Kommentare checken. Aber den habe ich jetzt zufälligerweise gefunden. Und leider muss ich jetzt Stefan und Chris darauf hinweisen, dass jetzt ein kleiner Fiebertraum für euch losgehen wird. Und ihr euch bitte zurückhaltet mit eurer Salzigkeit. Ich glaube, der Junge, der das geschrieben hat, ist ein guter Junge und hat sich vielleicht nur ein bisschen krass ausgedrückt, deswegen.
So ein Disclaimer hatten wir noch nie.
Weil ich habe den Kommentar nämlich schon überflogen und er hat mir sogar einen Schau über den Rücken gebracht.
Boah, okay. Digga, ich habe heute eine dünne Zündschnur, habe ich gesagt, ne?
Okay. Also, der Kommentar kommt von He-Man und er schreibt Moral. Hi Jungs, ich bin ein großer Fanboy von eurem Podcast, aber anstatt euch hier stundenlang zu loben, möchte ich einfach mal auf den Punkt antworten, dass Chris denkt, Veganer seien Nicht-Veganern so sehr moralisch überlegen.
Ist so, Bruder.
Der große Denkfehler, den Chris und auch viele andere Veganer machen, ist, dass sie nicht verstehen, dass Tiere andere Bedürfnisse haben als Menschen. Ich bitte.
Boah, stopp, nein, ich kann nicht.
Nicht unterbrechen, lass mich das.
Du kannst nicht, bitte lass.
Bitte, lass mich das einfach zu Ende lesen. Ich bitte dich. Ansonsten brechen wir diesen Kommentar noch 50 Mal ab. Okay? Ich lese ihn einfach zu Ende und danach kannst du sagen, was du willst. Also, dass Tiere andere Bedürfnisse haben als Menschen. Veganer vermenschlichen Tiere. Ein Hund zum Beispiel ist ein Rudeltier, braucht einen Anführer und eine Aufgabe. Die glücklichsten Hunde sind echte Schäferhunde, die genau wissen, was sie den ganzen Tag zu tun haben und keine Partner-Ersatz-Sofa-Hunde. Tiere haben andere Bedürfnisse als Menschen. Ein Hausschwein will nicht alt werden und mit seiner Partnerin auf einer Parkbank den Sonnenuntergang angucken. Ein Hausschwein leidet, wenn es alt wird, weil es körperlich dafür nicht gemacht ist. Für mich ist deshalb nicht entscheidend, ob ein Tier irgendwann stirbt, sondern ob es ein gutes Leben hatte und ob es unnötig leiden musste. In der Natur wird jedes Tier, wie Pferd, Zebra, Antilope, irgendwann alt, lahm und dann oft auf brutale Art und Weise bei lebendigem Leibe von einem Wolf, Tiger, Hai etc. gefressen. Wenn eine Kuh dagegen ein gutes Leben hatte, ich rede ausdrücklich nicht von Massentierhaltung, und später durch einen Bolzenschuss stirbt, dann ist das nicht generell unmoralisch.
Digga, ich kann nicht mehr, Seltschuk!
Halt die Fresse jetzt, lass mich fertig machen. Und man tötet Tiere ja auch nicht aus Spaß, sondern,
geht mir der Schauer durch jetzt,
sondern um sie zu verzehren, um sie zu genießen. Wenn zum Beispiel ein Hirsch ein schönes Leben im Wald hat, dort junge Bäume kaputt frisst und später als Sonntagsbraten auf dem Tisch landet, ist das für mich etwas anderes als unmoralisches Töten. Massentierhaltung ist schrecklich, da gibt es nichts zu beschönigen. Aber künstliche Besamung ist nicht Vergewaltigung, weil eine Kuh kein Mensch ist und das auch mit Feminismus nichts zu tun hat.
Dieses Stück Scheiße, nee, du liest das nicht weiter vor. Ich möchte nicht, dass du unseren Scheiß-Podcast noch weiterhörst, Junge.
Trotzdem respektiere ich jeden Veganer und ich finde es gut, wenn jemand vegan oder vegetarisch lebt. Der Unterschied ist nur, ich belehre normalerweise keinen Veganer, werde aber oft von Veganern belehrt. Danke für die Aufmerksamkeit,
Bruder, liebe Grüße. Bitte höre diesen Podcast nicht mehr weiter, Bruder. Alles, was du in diesem Scheiß-Kommentar jetzt von dir gelassen hast, konstante L-Takes, Bruder. Und Bruder, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen, aber alleine, dass du sagst, Alter, Zwangsbesamung ist keine Vergewaltigung, Junge. Wenn eine Kuh, die sich nicht mal bewegen kann, eine scheiß Faust in den Arsch gesteckt wird, damit der mit der Faust im Arschloch ihre Gebärmutter, nach unten drücken kann, damit man dann, Alter, mit ihrem Stab die künstlich befruchten kann, Bruder, und die Kuh Höllenqualen leidet, Bruder. Erzähl mir nicht, dass das nichts mit Vergewaltigung zu tun hat. Ich auf die anderen Takes gehe ich einfach nicht ein. Aber Bruder, bitte, du kannst kein Fan sein, wenn du so ein L-Take droppst. Ey, Leute, seid vegan, seid nicht vegan, ist mir scheißegal. Aber am Ende des Tages sind alle, die nicht vegan sind, haltet einfach die Fresse, weil ihr wisst, dass ihr Scheiße baut, indem ihr diesen Kreislauf unterstützt. Und er labert was von wegen, ja, ich rede jetzt auch nicht ausdrücklich nicht von Massentierhaltung, bla bla bla. Ja, Bruder, aber 99% des Fleisches und der Eier und der Milch, die alle Leute konsumieren, kommen aus der Massentierhaltung. Also du redest ja von irgendwelchen Fantasien und komme nicht von anderen Bedürfnissen, weil kein Tier hat am Ende das Bedürfnis, ein Bolzenschussgerät in den Kopf zu bekommen oder ein scheiß Messer in den Hals gerammt zu bekommen. Boah, Junge, Alter, mehr sage ich dazu nicht. Aber Bruder, tu mir bitte einen Gefallen, hör diesen Podcast nicht mehr. Wenn du Unfinished Business bestellt hast, Bruder, Leute, dann schick's zurück, ich schick dir die Kohle, Bruder. Aber Alter, ganz im Ernst, ey, yo, du bist der größte L-Bro, der hier jemals einen Kommentar gedroppt hat. Du bist auf jeden Fall dieses Mal auf Rekordplatz 1, Digga. So, mehr sag ich dazu nicht.
Kann da nichts hinzufügen, Digga. Ich musste lachen, weil ich so schockiert war, Digga.
Alter. Ja, aber
vielleicht ist die Minderintelligenz erblich bedingt, deswegen wollen wir jetzt nicht direkt auf Mutter gehen. Okay.
Und Seltschuk, Leute, Seltschuk ist wirklich ein richtiger Neandertaler, aber selbst Seltschuk hat vor dem Podcast gesagt, ey Jungs, pass auf, da ist ein Kommentar reinkommen, da ist sogar mir der Schauer auf dem Rücken runtergelaufen, er sagt auch so, ey Leute, ihr wisst, ich bin auch nicht vegan, dies, das, so, aber ich check schon, ihr habt auf jeden Fall recht, so, aber dieser Kommentar droppt alles. Und das, wenn Seltschuk sowas schon droppt, so, ne, ja. Aber Leute, dieser Kommentar. Genau.
Die Bühne geben sollen eigentlich, aber ich gehe aber stark davon aus, dass der Hörer wusste, was er damit auslösen wird. Er wird bestimmt nicht gedacht haben, dass jetzt hier kommt mit, oh ja, in dem Punkt gebe ich dir recht oder sowas. Aber vielleicht hat er es wirklich gedacht, dann war das
Junge, ja. Das ist genau so ein Typ, wer gestern in dieser Manosphere-Doku, die Leute meinen, ja, Frauen haben andere Bedürfnisse, Frauen sind nicht so klug, Frauen müssen anders behandelt werden, alle Frauen brauchen einen starken Mann, Frauen wollen nicht für sich selber bestimmen, die wollen, dass ihr Mann für sie bestimmt. Genau so ein Bro ist das, das ist so ein Manosphere-Bro. Der guckt bestimmt auch Andrew Tate YouTube und ist ein Trump-Fan,
also, Alter. Also, mein Take dazu ist, Bro, ich verzeihe dir. Ja, wenn Chris es nicht kann, ich verzeihe dir auf jeden Fall.
Immerhin einer, Bruder, ich verzeihe dir auf gar keinen Fall. Gottlos, Junge.
Ich würde fast sagen, wir können eigentlich jetzt...
Das ist ellenlang, ich habe das mal überflogen. Ich kann das eigentlich so nicht droppen, Alter. Kann das, wenn
du nur geschnitten ist was Schönes.
Es ist, sag mal, was sehr Fantastisches, wo sich am Ende wieder einige Leute vielleicht angegriffen fühlen würden, halt eben. Aber ich bin, deswegen werde ich das jetzt nicht droppen und auch keinen Bock, das hier so zu verzerren. Aber es ist mir ein Foto zugespielt worden, Selçuk, das ist viel wichtiger. Mit einem Artikel aus der Zeitung.
Okay. Der betrifft mich dann, oder was?
Nicht nur dich, also in Summe halt eben auch Chris zum Beispiel.
Okay.
Kannst du mal ein bisschen groß machen, aber ihr seht es nur, wenn ihr oben rechts in der Ecke ist auf der Schlagzeile. Edeka bringt Chris Jaturek vor Gericht. Angestellte Marder besteht auf das Sie. Hier,
Ach Gott, Junge, Alter, Kind, Junge. Er macht einfach Photoshop, Junge, Alter. Er macht Photoshop, Junge. Der Photoshop so. Oh nein, Digga. Schick mir bitte einen Screenshot mal bei WhatsApp.
Rätsel um Foto aus Gütersloh. Heimliches Brettspieltreffen sorgt für Diskussionen. Und ich habe eine Frage, Selçuk. Was machst du mit Knitzer und Rosie quasi an einem Tisch und zockst dann noch Unfinished Business mit denen?
Falsche Kamera.
Nee, du musst bei Twitch schauen, damit du das gleiche siehst, was die Leute aussehen.
Oh Mann, ey.
Auch noch mit der Türkei-Flagge.
Mit der Türkei-Flagge hinten und Meeple-Porn-Ding hinten quasi am hinten.
Das ist geil.
Gütersloh, das ist ja ein Artikel dazu gibt es auch in der Zeitung, das ist ja nicht nur Bild, ne?
Ach so, ja klar, natürlich.
Ich würde das jetzt einfach mal vorlesen, dann kannst du dich dazu da mal äußern, damit du
ja, klar,
kann da mal mit ins Boot nehmen, was da so gewesen ist.
Ja.
Ein kürzlich aufgetauchtes Foto hat in der Brettspielszene für unerwartete Aufmerksamkeit gesorgt. Die Aufnahme zeigt die bekanntesten Brettspielautoren Uwe Rosenberg, Rainer Knizia und Selçuk Deniz in einem Spieletisch in einem privaten Spielekeller in Gütersloh. Vor ihnen liegt offenbar der Prototyp des Kartenspiels Unfinished Business von Meeple-Porn, das sie gemeinsam testen. Der mutmaßliche Zeitpunkt des Treffens liegt bereits einige Jahre zurück. Nach Angaben der geheimen Quelle soll das Foto im Jahr 2022 entstanden sein. An sich wäre ein solcher Spieltest unter Branchenkollegen kaum bemerkenswert. Die Brisanz entsteht vielmehr durch die Umstände, unter denen das Treffen stattgefunden haben soll. Offenbar abseits der öffentlichen Wahrnehmung und möglicherweise ohne Wissen der weiteren Gründer, Selçuk. Innerhalb der Szene wird inzwischen spekuliert, ob das Treffen bewusst im kleinen Kreis geheim organisiert wurde. Zusätzliche Fragen wirft die Herkunft der Fotos auf. Warum das Bild erst jetzt öffentlich wurde und unter welchen Umständen es entstand, bleibt bis ganz ungeklärt. Die Szene reagiert entsprechend aufmerksam. Für die einen ist das Foto lediglich ein beiläufiger Moment eines privaten Spieletests, für andere ein Hinweis auf ein Treffen, das möglicherweise bewusst diskret gehalten wurde. Offizielle Stellungnahmen der Beteiligten stehen bisher aus und gerade dieses Schweigen verleiht dem Bild einen negativen Beigeschmack. Ob sich die Hintergründe des Treffens jemals vollständig klären lassen, ist derzeit offen. In der Community jedenfalls wird noch lange darüber gesprochen werden. Man kann gespannt auf die Reaktion der weiteren Gründer Stefan, Chris und Daniel bleiben, die bis zur Veröffentlichung dieses Artikels nichts von diesem Treffen wussten. Was war da los, Selçuk? Sie haben auch noch so Namen, so Namensschilder, Knitzer.
Ja, ich weiß. Ja, wir waren zusammen saufen. Also wir Autoren untereinander, ihr wisst ja, ich bin ja renommierter Brettspielautor und habe ja auch ein eigenes Spiel gepublished. Und Stefan und Chris und Daniel und auch Markus, die waren dabei. Also die standen halt zufällig neben uns, während wir das gemacht haben.
Ich habe das Foto nicht gemacht, Chris hat das Foto gemacht.
Und auf jeden Fall haben wir an dem Abend haben wir noch so ein bisschen, wir machen das öfter mal, einmal die Woche treffen wir uns mit den Autoren, trinken einen zusammen und verbringen einfach den Abend zusammen. Jeder hat so seine Prototypen dabei und ich hatte halt mein Ding dabei und habe halt gesagt, ey Leute, komm, stuppert da mal rein, checkt mal die ganzen Mechaniken und die waren auch alle begeistert. Die haben auch
bis auf Jeffrey D. Addison, der ist ja. Crash-out gegangen.
Ja, nee, das ist nicht die SAZ, weil die SAZ, das ist ja was anderes. Das ist ja ein Autorentreff, der für sich selber, die sich gegenseitig loben. Also die folgen sich gegenseitig. Aber die Jungs, die sind auf jeden Fall schon alteingesessene Hasen. Und an dem Abend haben wir auf jeden Fall Spaß gehabt. Und Stefan hat dann auch am nächsten Tag gesagt, wo ich ihm die Mechanikverbesserung vorgestellt habe, hat er auch gesagt, ey, Zeltro, wo kommt das gerade her, Alter? Hattest du irgendwie Brainstorming und so? Und ich habe gesagt, ey, Stefan, vertrau mir, ich habe das aus sicherer Quelle. Ich habe mich da nochmal reingelesen und so. Läuft alles. Und deswegen ist das Spiel auch zu dem fantastischen Spiel geworden, wie es heute ist. Ich danke auf jeden Fall in dem Zuge nochmal Rainer und Uwe. War echt ein cooler Abend. Die Stripperin, die wir noch geholt haben, das war ein bisschen zu viel des Ganzen, aber ansonsten war es ein cooler Abend und wir haben dann gutes Spiel zusammen nochmal gepolished auf jeden Fall. Das dazu. Stefan, es tut mir leid, dass es jetzt erst rauskommt, dass ich den Ballon jetzt platzen lasse, aber das ist ja auch der Grund, warum ich nicht bei der Spiel des Jahres Jury dabei sein kann, weil ich einfach ein renommierter Brettspielautor bin. Der halt
zu vernetzt Szene, halt eben. Du bist einfach zu vernetzt.
Zu krass vernetzt, genau. Ich bin, ja. Ja, Brettspiel-Jingle.
Okay, krass. Ich bin ja gar nicht darauf vorbereitet, dass wir jetzt überhaupt einen Boardgame-Jingle haben. Wir überhaupt noch einen
Boardgame-Jingle? Chris all about. Chris, I feel my heart was beating.
Boardgames talking about board games you can't believe. It's real board game content and a bit beyond poop humor.
Okay, Doc. Stefan, ja. Ich glaube, wir geben dir jetzt einfach mal die Bühne und du kannst mal komplett abreißen, was du so erlebt hast.
Chris kann in die Badewanne gehen. Indisch müsste gleich auch da sein. Bist du kurz, oder? Ist er jetzt eigentlich 21.31 Uhr? Der Inder müsste gleich an der Tür klingeln für seinen.
Nee, ich gehe gleich zum Fitnessstudio. Ich esse nichts mehr.
Also in Stefans Augen sind Inder entweder IT-Betrüger oder sind Restaurantbesitzer. Was anderes.
Hey, du weißt genau, dass Chris, ne?
Und Chris Taxifahrer,
total.
Ne?
Was? Chris bestellt er Indisch, Digga?
Ja, aber ich merke auch.
Wo soll er denn sonst Indisch bestellen? Oder hat der Schitaliener jetzt auch wieder Indisch noch auf der Karte neuerdings?
Ich glaube, der Stefan hat ich weiß nicht, in der Müller-Milchreis da war irgendwas drin, was dem Stefan ein paar blaue Herzen beschert hat, glaube ich, Alter.
Ein paar blaue Herzen,
Digga. Alle mal ein paar blaue Herzen in unsere Spotify-Kommentare droppen, wenn ihr auch denkt, dass Stefan jetzt ein Theo Müller-Fan ist.
Mit drei blauen Herzen bin ich in die Freispiele gekommen, Chris. Komm auch dazu, oder? Das Leben ist viel unproblematischer, wenn du auf die braune Seite einfach wechselst. Dann wirken auf einmal alle anderen wie Idioten.
Chris, was glaubst du, wie der Zimt auf dem Müller-Milchreis kommt? Der kommt über Chemtrails.
Ja, Xavier Naidoo, embryonales Zimt ist das.
Genau, welche Chips waren das, die laut Xavier Naidoo?
Firma Lace macht embryonales Gewürzpulver auf Chips.
Und Sido macht mit ihm jetzt noch einen Song, Digga.
Die machen so süchtig die Chips, Mann. Okay, erzähl Stefan.
Ja, wegen dem Embryonalpuder, der drauf ist. Ich habe halt verhältnismäßig viel gezockt, weil ich zwei Zocktage hatte. Und die sind beide verhältnismäßig ausgedehnt gewesen. Ich kann mir erzählen, ich habe Spiel des Lebens gezockt. Es war halt eben einfach da, es wurde mir angeboten und dann haben wir das halt eben einfach zu dritt gespielt.
Ich habe es noch nie gespielt, Alter.
Du hast noch nie gespielt? Okay, pass auf. Jetzt brauchst du Review, okay. Also, es gab einmal Spiel des Lebens aus unserer alten Erinnerung von früher und es gibt Spiel des Lebens heute. Spiel des Lebens früher war... Du hast ein kleines Auto, da setzt du ein kleines Stäbchen rein, der bist du, auf den Fahrersitz meinetwegen, ja. Und dann hast du so eine Scheibe, an der du drehst mit so einem Pfeil. Und da kannst du entweder wie bei so einem Roulette, schwarz und weiß oder sozusagen treffen, so als Farbkodierung, oder wirklich Würfelzahlen, so weit du fahren kannst, von 1 bis 10, glaube ich, so. Mhm. So. Und dann fährst du einfach mit deinem Auto 10 Felder und in jedem Feld kannst du was machen. Ob du eine Aktionskarte ziehst, die dann voll lame ist, wo dann nimm von deinen Mitspielern 2000, weil du hast die neueste App entwickelt und deswegen muss jetzt jeder...
Also sind wir jetzt beim Aktuellen dann?
Das ist jetzt das Aktuelle gewesen. Früher warst du halt ein Feuerwehrmann und ein Polizist. Heute bist du Webdesigner, App-Entwickler, Influencer, solche Berufe.
Wo bleiben solche Ereigniskarten bei Monopoly, wo du noch schön jede Runde den Schönheitswettbewerb gewonnen hast?
Genau, oder was abgeben musst, weil es so hässlich warst. Und wenn dann ging es direkt ab ins Gefängnis, wenn du nicht bezahlen musstest. Das ist noch so das Ding gewesen. Ja, dann kannst du einen Beruf lernen. Natürlich siehst du zwei Berufe. Einen nimmst du davon, der halt eben mehr Geld bringt, ist klar. Und jedes Mal, wenn du über so Einkommensfelder fährst, dann musst du das nehmen. Und wenn du direkt auf Landes kriegst, du noch so eine Extrazahlung. Das ist crazy. Ich habe das nicht so auf dem Schirm gehabt. Dann kannst du unterwegs auf Feldern heiraten, dann kriegst du einfach noch ein Püppchen rein und dann kriegst du Kinder noch mit da reingesetzt oder findest noch einen Freund, die kannst du mit jedes Püppchen in einem Auto, gibt am Ende nochmal 50.000 oder so.
Also das Spiel des Lebens basiert also nicht auf sozusagen Lebenssiegpunkten oder sowas oder schönes
Leben. Nein, du fährst nur mit deinem Auto und musst Cash.
Es geht nur um Cash.
Alles ist scheißegal, hör mal. Da geht gar nichts, da geht es nicht um Liebe. Das heißt, heiraten ja oder nein, rein, egal wie die aussieht, ab Leute. Ins Auto. Ich habe keine Feelings zu der, aber die gibt 50.000 extra am Ende.
Und Chris wundert sich, warum es so Gruppen gibt wie Manosphere, wo die Leute auch Cash machen wollen. Alter, Chris, Spiel des Lebens, zeigt's dir.
Mhm. Aber das, was ich interessant, uninteressant fand, dieses Game, ich habe ja schon seit 1000 Jahren nicht mehr ein Game so in dieser Richtung gezockt. Außer letztens halt irgendwann so, aber ey, du wirst halt gespielt, du drehst an diesem billigen Plastikrad, dann steht das 7, dann gehst du 7 Felder und guckst, was passiert und machst das, was da draufsteht und dann geht's weiter. Du hast zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Entscheidungen, die du oder so treffen kannst. So, weißt du, für Kinder check ich das, geil, ich bin als Erster im Ziel, ich habe irgendwie was Hohes gerollt und so weiter und so weiter. Als Erwachsener sitzt du halt eben da, okay, ah fuck, ich habe dieses scheiß Rad wieder nicht richtig festgehalten. Es blockiert wieder und es ist wieder nur auf der 3 Feldern, dann passiert quasi nichts, so weißt du, ich meine, das war nur ein richtiger Reality-Check, so. Aber ich fand es wirklich ein bisschen schade, dass es nicht mehr so altertümlich ist mit Polizist und Feuerwehrmann und Astronaut, sondern nur noch so Spackenberufe ist, Podcaster und solche Vegan Edge Lead-Band-Sänger. Und nur so neue fancy Sachen halt eben.
Okay, was würdest du Spiel des Lebens von 1 bis 10 geben?
Als Erwachsener?
Ernsthaft jetzt? Einfach deine Spielerfahrung, wo du sagen würdest, Spaßfaktor.
Ganz ehrlich, damit Kinder da mal ein bisschen drehen können und so weiter, ist das alles ganz, ganz, ganz nett bestimmt so. Damals als Kind hat das irgendwie jeder gefeiert, bestimmt mal, wie Hotel auch jeder gefeiert hat oder Monopoly. Aber du hast keinerlei Entscheidungen für gar nichts. Ich meine, im Endeffekt bei Monopoly ja auch nicht so. Du würfelst deine Würfel, gehst nach vorne und musst cashen oder kannst irgendwas kaufen.
Ne? Ja, aber warum wird den Kindern eigentlich nur durch Brettspiele nur Kapitalismus beigebracht?
Naja, ich glaube, ursprünglich war die Intention, als Monopoly entworfen war, Kapitalismuskritik, ne?
Ja, war eigentlich Kritik, ne? Aber das, dafür machen wir eine eigene Folge. Das Thema ist zu ausgiebig, da müssen wir noch mal eine eigene Folge machen dafür.
Ich muss mal meinen Terminkalender gucken, aber das ist ganz schön voll gerade, das hält schon.
Dann habe ich richtig, richtig, richtig fettes, geiles Game gezockt, obwohl wir nur zu viert gewesen sind. Und eigentlich geht das Game, also finde ich persönlich immer zu besten, so zu fünft oder zu sechst, da geht richtig die Party ab. Ich habe unser eigenes Game gezockt, Leute. Ich habe Unfinished Business mal wieder gezockt.
Ich wusste es. Mit
2 Leuten, die es noch nicht gespielt hatten. Und was soll ich sagen, wir haben da sowas Fettes haben wir da gezaubert.
Inklu Erweiterungen.
Leck mich am Arsch.
Inklu Erweiterungen? Also Inklu, meine ich den Charakteren jetzt in dem Fall?
Nein. Einfach nur Plain Base Game. Einfach
aber,
nur
mit den ganzen zusätzlichen Ereigniskarten
und so weiter und so fort. Genau, nicht am Anfang jetzt nicht überfordern. Erstmal ein bisschen gucken und so. Und hat fett Spaß gemacht. Don Uwe hat auf jeden Fall richtig fetten Stack am Ende gehabt. Richtiger.
Ja, müssen wir vielleicht doch nochmal für eine spitzende Cyberpunk-Edition rausbringen, um mal ein paar Millionen einzukriegen.
Sagst du, sicher, da haben wir was richtig
fettes. Noch ein paar Millionen, ja.
Ja. Aber ich will jetzt vielleicht, ich versuche es jetzt mal zu vermischen so ein bisschen. Ja. Ich bin am Pärchenzock gewesen bei Jan zu Hause. Der hat übelst geil für uns Veganen Lamadschun und geile Bohnensuppe gekocht und ist komplett Crash out gegangen. Mega lecker, alles super, mega netter Typ. So.
Wie hat er die Bohnensuppe genannt?
Pass auf.
Wie heißt die Bohnensuppe?
Weiß ich nicht, Sergio. Kannst du es mir vielleicht
sagen? Kuru Fasulje?
Ja. Er hat uns auf jeden Fall
Was hat Stefan voll gut nachgesprochen, Junge?
Richtig gut.
Das war ein Junge, das war krank.
Ich hab grad echt gedacht, dass die Stelle.
Das war ein Junge, es war einfach 1:1 wie du, Junge. Bitte. Heftig.
Stark.
Ja, kein Problem für mich. Und dann haben wir so ein bisschen ja, Gateway-Games gezockt, so zum Reinkommen, wenn man so will. Und ich kannte das Spiel bisher noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Hm. Wilmot's Warehouse?
Nee,
sagt mir nichts.
Nee. Kann ich euch jetzt im Vorfeld schon sagen, hat echt Spaß gemacht. Ich kannte das noch gar nicht. Witziges Thema. Und Jan ist ja auch so jemand, der die Leute so unterhalterisch ganz gut ins Spiel reinbringen kann. Und das Spielbrett war einfach nur ein schwarzer Plan mit vier Ecken drin und da unten stand Montag bis Freitag. Dann wurden Kartenstapel auseinander sortiert, so Plättchen, die wurden ohnehin gelegt. Digga, und dann wird einfach, ist jeder an einem Tag der Schichtführer und wir müssen zusammen dieses riesige Regal verwalten und da kommen Waren rein in Form dieser Plättchen. Und am Ende der Woche kommen Käufer vorbei und wollen die ganzen Sachen abholen. Aber ist wenn wir sie einmal.
Kooperativ oder kooperativ?
Ist kooperativ, ist es halt. Mhm. Pass auf. Dann deckst das erste Plättchen auf, da ist dann irgendwas Kryptisches drauf. Und dann musst du sagen, okay, das ist jetzt, sieht für mich aus wie eine Palme oder es sieht für mich aus wie ein Schwimmreif oder wie irgendwas, weißt du, so abstrakt so. Und dann müssen sich alle drauf einigen, okay, dann ist das jetzt der Schwimmreif und wir packen den Schwimmreif jetzt umgedreht, also verdeckt wie Memory, in dieses Regal rein. Das heißt, wenn später, ganz am Ende, wenn das ganze Regal voll ist mit 1000 Plättchen, der Kunde kommt, müssen wir auch das Ding aus diesem Regal für ihn rausziehen sozusagen. Und dann fängst du halt eben an, wir haben es dann gemacht, wir haben dann das Regal unterteilt in verschiedene Abteile und jeder von uns war dann so der Abteilungsleiter für eine Sektion. Der eine hat so den Früchte- und Gemüsebereich gemacht, der andere hatte, glaube ich, Sportartikel und Elektrogeräte, der andere hatte Bereich Mittelalter oder wie auch immer, was man sich so zusammen jinxen musste, so. Und immer das Plättchen zeigen, was ist das, beratschlagen, sehen das alle gut, können wir uns das merken, wo sortieren wir uns das ein, wo wir es am besten merken können. So fing es dann an, so kleine Geschichten dann auch zu bilden und diese so Eselsbrücken, um dich durch diesem Regal später durchzusortieren. Und zwischendurch am Anfang jedes Tages kommt dann immer noch ein Fax vom Chef. Da gibt es so einen kleinen Faxestapel und dann kommt immer so ein Fax und da gibt es halt eilige Faxe und nicht so eilige. Und die erschweren dann immer noch mal zusätzlich was. Zum Beispiel, dass am Donnerstag oder an dem Tag, an dem das Fax kommt, alle Gegenstände gezogen werden müssen, müssen einer von folgenden drei Kategorien einsortiert werden. Und dann sind das drei total wilde Kategorien beispielsweise. Davon musst du dir jetzt eine aussuchen und die nächsten sechs Sachen, die gezogen werden, müssen genau in diese Kategorie passen. Wenn die gar nicht so ausgehen, wird es dann nochmal wild. Oder du musst die Sachen dann irgendwo anders im Regal platzieren. Dann musst du mal ein Ding, das durfte gar nicht auf den Spielplan, das mussten wir in den Schrank einfach weglegen, wo es nicht in Reichweite war und dann denken, dass wir es quasi dann dort noch gehabt hätten, um das wieder zurückzusortieren und so. Mit einem ganz fetten Stapel, Faxestapel. Und das hat echt Spaß gemacht. Also
okay, aber im Grundprinzip ist das Ganze nur ein Merkspiel.
Genau, wo du dir selber halt eine Geschichte überlegst, was das für Sachen sind.
Sachen, die du zugeordnet hast, musst du dir halt irgendwie merken, dass du das so gemacht hast und das musst du dann alles wieder nachkonstruieren, wenn es dann irgendwie.
Hat fett Spaß gemacht, kannst aber auch nur eine Runde zocken, weil sonst bist du gar natürlich, weil du kannst so ein riesiges, komplexes Regal nicht ein zweites Mal in deinem Kopf auffüllen, ohne verwirrt zu sein, weil du noch Rest-Memory vom ersten Regal hast. Hm. Aber hat echt Spaß gemacht, coole Materialqualität und am Ende hat es dann so 5 Minuten Zeit, hat man auch nur das Regal wieder leer zu machen, dann kriegt jeder so einen Stapel mit Gästekarten und dann werden nur die Karten aufgedeckt und dann steht da drauf, was der Mensch halt haben will und dann ist die Frage, das haben wir doch eingeräumt, wo ist das? Da muss man sich so ein bisschen helfen. Wir haben es nicht geschafft, alles rauszugeben und wir haben auch einige Fehler gemacht. Da war nur Optimierungsbedarf, aber dieses Regal einräumen hat richtig viel Fettfets gemacht. War auf jeden Fall eine coole Sache. Danach haben wir noch mal eine Runde Eternal Dex gezockt. Ihr erinnert euch, habe ich vielleicht mal erzählt, dieses schwarze Stofftuch mit diesen ganzen bunten Karten, wo man kooperativ Karten in Reihenfolgen rein ablegen muss, Aufgaben machen muss, Muster erfüllen muss, um dann quasi den Boss zu besiegen und die Eternals freizuschalten und dadurch neue Karten mal sein Deck zu bekommen. Kommt jetzt bei Strohmann raus und beim ersten Mal hat mir das gut gefallen und da haben mich
auch schon so klar, das war mir so klar, dass es nicht doch mal so zünden wird.
Digga, der Upkeep ist die absolute Todesfalle. Sortiert das da raus, legt das da hin, welches Szenario zocken wir, welche Karten waren das nochmal, wo gehört das nochmal hin? OG, ich glaube, wir haben mindestens 15 bis 20 Minuten vorher dieses Kartenspiel aufgebaut, dass wir dann zocken konnten, haben dann keine 10 Minuten gezockt, sind tot gewesen und dann war klar, komm, räum die Scheiße weg und dann war auch direkt klar, auch für Can, raus, hinfort mit dem Ding.
Welches Game
und ich kann
noch?
Euch versprechen, auf der Messe, Eternal weil Dex. Das so geil aussieht, kann ich versprechen, auf der Messe stehen so alle bei Strohmann und werden das Ding wieder kaufen.
Ey, der Can hat das doch letztes Mal noch so krank gehypt.
Wer ist der leise Mann da, der im Hintergrund sagt?
Der Can hat das doch letztes Mal so krank gehypt.
Ja, Stefan ja auch beim Messen gut gefallen, aber zweiter Zock war wohl anscheinend nicht so geil. Ja.
Crazy, sieht echt insane aus.
Ja.
sieht aus, wie wenn du bei Astro TV anrufst, was willst du? Werde ich, hallo, hier ist die Sibylle, werde ich diese heiraten? Nein.
Nein, das ist das Allerbeste. Wird mein Mann nochmal zu mir zurückkommen? Nein. Nein. Danke für den Anruf, ciao. Alles Gute.
Werde ich irgendwann im Lotto gewinnen? Nein.
Nein.
Werde ich lange leben? Ja, ich sehe hier den Lebensbaum. Ja, du wirst lange leben, tschüss.
Das ist so lustig, ey. Das ist auch so lustig. Ich wusste auch, dass das auch genau dein Humor ist. Das ist auch ausnahmsweise immer mein Humor, sowas dann, die Leute da abzubügeln. Eine Frage stellen, einfach ja, nein, danke fürs Anrufen, ciao.
Grüße gehen auf jeden Fall raus in Fredel. Leute abzubügeln am Telefon.
Also ich kann es euch auf jeden Fall extrem davon abraten, euch das einfach so zuzulegen, auch wenn das jetzt in Frankreich 27 Euro kostet und ihr könnt irgendwann euch vielleicht dann mal die deutsche Anleitung dazu schießen. Das ist es einfach nicht wert. Bedenkt meine Worte, wenn ihr es gekauft habt und euch enttäuscht habt und sagt, jo, der Papa hat wieder recht gehabt, aber so ist es halt eben nun mal gewesen. Dann haben wir vorher noch was gezockt, aber da weiß ich den Namen nicht mehr. Perfect Match oder sowas ist auch eher so ein, ich will nicht sagen Partyspiel oder Pärchenspiel. Im Endeffekt ist das so eine große Uhr, die du irgendwie so zumachen kannst mit so einem Ritsch-Ratsch-Mechanismus. Und darunter so eine Scheibe.
Ist das, wo die sich die zwei Gesichter auf der Schachtel so treffen mit so Wellenmustern?
Weiß ich nicht genau. Du kannst dann auf jeden Fall da so drehen. Ich erkläre das gerade wie bei Dings da, Leute. Kennst du noch Dings, ne? Wenn die Kinder da gesessen haben und sollten irgendwas erklären. Dann ist hier so eine Ratsche, da kannst du das so drüber ziehen. Und dann da ist so eine Scheibe, dann kannst du so drehen. Weißt du, dann kannst du so drehen. Und wenn du dann die Ratsche wieder zurück machst, kannst du halt eben genau gucken, wo das Rad steht. Das Rad ist so farblich, ist quasi fast überall weiß, aber hat manchmal so einen kleinen Punktebereich, sag ich noch. Wie von so, wenn auf einem ganzen Kuchen 12 Stücke wären, dann sind quasi gegenüberliegend Stücke auf jeder Seite, also ein Stück so halt mit Punkten in kleinere Stücke unterteilt. Von einem Punkt bis 10 Punkte, weiß ich nicht, grün bis rot. Aha. Dann deckt der eine, dann macht er das wieder zu, weil er jetzt weiß, wo das quasi steht. Nee, gar nicht wahr. Erst wird die Karte gezogen, da steht dann drauf. Oh, was war denn das als Beispiel, Digga? Alter, bin ich dumm. Das ist so ein. Ach so, gefährlich. Pass auf, gefährlich und friedlich, sage ich jetzt mal, steht zum Beispiel drauf. So, und dann musst du quasi für den anderen einstellen, etwas besonders Gefährliches oder was besonders Gemütliches und sagst ihm dann halt, machst du das ganze Ding wieder zu und sagst ihm dann entsprechend einen Begriff und er muss dann einschätzen, wo du das auf der Skala quasi hingemacht hast und einschätzen, wo du das gehabt hast. Dann wird das Ding wieder aufgedreht und jala, das ist halt die beschissenste Regelerklärung. Die beschissenste Regelerklärung.
Also ganz ehrlich, wenn ihr sowas spielen wollt, Alter, ich hab's früher mal empfohlen gehabt und da wurde ich auch dafür ausgelacht. Es gibt ein Spiel von Check Games, was eine Frage, da legst du zwei Plättchen auf, da steht drin, würde Stefan aus einem Brunnen voller Pisse trinken oder würde er lieber im Schwimmbad in den Pool kacken und du musst Stefan einschätzen und dafür kriegst du Punkte. Bruder, da, fertig, mehr brauchst du nicht. Das ist Perfect Match, meiner Meinung nach, aber ja, nur als das Spiel, was eine Frage.
Hat trotzdem Spaß gemacht.
Das war dein Ding, deine Spielereise?
Genau, und dann sind wir dicker Deep eingestiegen. Jetzt komm, jetzt müssen wir noch was Dickeres irgendwie was zocken. Und dann haben wir nochmal hier Herr der Ringe, die Schicksal der Gefährten oder wie das Ding heißt, gezockt.
Ja.
Haben gnadenlos nach ein paar Runden verloren. Und es war wieder sehr ernüchternd. der ganze Scheißaufbau im Vorfeld wieder und dann war man irgendwie so schnell tot und so. Es war aber trotzdem wieder eine witzige Runde. Leider finde ich es immer, je öfter man das spielt, desto mehr stellt sich halt einfach heraus, wie eng das so gestrickt, so engmaschig das gestrickt ist und wie wenig man eigentlich Entscheidungen treffen kann, weil eigentlich immer so alles auf der Hand liegt.
Es gibt nur eine richtige Entscheidung.
Was man machen muss, welcher Charakter, nachdem man sie sich vorgestellt hat, sich darum kümmert. Plus, ich fand für Leute, Familienspieler, sage ich jetzt mal, oder Nichtspieler, ist das Spiel überhaupt nicht gut geeignet, sondern viel, viel, viel zu drüber, weil jeder hat zwei Charaktere, du spielst zu viert, 8 Charaktere mit je 3 Spezialeigenschaften, die am Anfang vorzustellen, sich das zu merken und dann kooperativ sauber abgestimmt da versuchen, irgendwas in die Wege zu leiten, ist einfach schlicht nicht möglich. Da kann man niemanden einen Vorwurf machen. Aber ich muss ehrlich sagen, das Ding ist schon, finde ich, keine Ahnung, ein Expertenspiel, weil das ein extrem schwieriges Puzzle ist, wo viele Stellschrauben auch drauf einwirken, auf die man dann selber nicht so viel Einfluss hat. Zum Beispiel, wo kommen diesmal die Viecher langgelaufen und so weiter und so fort. Das ist crazy. Ich weiß auch im Chat, das ist doch kein Familienspiel, oder? Das ist doch Kenner. Ja, ich verstehe schon, dass das halt eben nicht ist. Aber ich wollte euch trotzdem schon mal sagen, auch wenn Pandemie jetzt nicht so schwierig ist, finde ich das schon extrem herausfordernd und wir haben dann auch verloren und dann war aber dann auch gut. Habe auch da kleine Ernüchterung erfahren, aber ich muss auch sagen, das habe ich jetzt auch echt öfter auch schon gespielt, ne? Dann geht's weiter. Uwe und Schlü waren hier und Sabine war auch hier. Wir haben Dead Cells gezockt. Und zwar lustigerweise genau da, wo ich aufgehört hatte beim letzten Mal zu erzählen, weil Uwe das dann weggepackt hatte, nachdem er es mir gezeigt hat und auch nicht mehr gespielt hatte. Das heißt, wir konnten es nur aufschlagen und konnten direkt weiter zocken. Und da muss man sagen, das ist natürlich total genial, dass das wie so ein Fotoalbum einfach da, du die Karten so reinsteckst für den Aufbau und du klappst es einfach nur auf, alles ist direkt da und die Lanes unten da einmal ausgelegt, kurz das Ding ist da dran gepuzzelt und dann kannst du halt eben da losachsen mit einem total simplen System, wo jeder halt eben einfach eine Karte ausspielen kann und dann wird über 4 Runden wird die Karte halt abgehandelt, wir sind so über 3 und nach der 4. Runde ist ein Kampf immer vorbei. Aber auch wieder der übelste Aufreger. Erst haben wir es zu zweit gezockt, Uwe und ich, angefangen, ein Szenario. Einer muss 2 Karten spielen, einer spielt eine Karte. Also der Startspieler spielt 2, der andere eine. Dann kam Schlü dazu, haben wir dann eine Runde zu dritt gezockt, jeder spielt eine Karte. Dann kam Sabine dazu, dann haben wir es zu viert gezockt. Alle spielen eine Karte, außer einer, der muss immer aussetzen.
Das ist ein 3- oder 2-Personen-Spiel. Zu viert kann man das nicht zocken.
Digga, dumm. Das ist komplett krank, Digga. Der muss immer aussetzen. Ich meine, ich hatte das schon vergessen. Wir haben uns beim letzten Mal da schon drüber geärgert. Digga, ein 4-Personen-Spiel, wo einer aussetzen muss, das müssen wir mal vorher. Also, wäre da kein Startmarker dabei, der ab und zu mal die Runde dreht und der auch nicht nach jedem Zug wechselt, sondern zufällig ausgelöst, dieser Startspielermarker pro Wechsel. Das war dann so, dass ich glaube, Uwe einmal einfach 3 komplette Kämpfe nicht dabei war.
Weil er so scheiß Karten hatte.
Ja, weil der Startspieler wanderte nicht weiter, der war in der letzten Spielerreihenfolge und der letzten Spielerreihenfolge setzt halt immer aus. Der spielt halt keine Karte.
Okay. Ich finde es auch so ein Dreck, Verlage auf Krampf dann irgendwelche Spielerzahlen draufschreiben, damit sie das Spiel besser verkauft kriegen. Das ist so asozial.
Aber ansonsten hat es wieder Spaß gemacht. Ich fand wieder die Zugänglichkeit total nice. Ein paar Entscheidungen, die man treffen konnte. Ich finde es belohnend, weil man ständig irgendwelche kleinen goldenen Zähne sammelt und dann kommen die in so einen Topf rein und irgendwann nach der Etage können wir die ausgeben für neue Baupläne. Pläne, die ins Deck gemischt werden. Es gibt ultra viele Stacks und Karten, die dann noch reingeschaffelt werden. So sieht es zumindest aus. Find's nice. Also wirklich, man muss sagen, aber du machst also 2. Wir haben immer noch nicht die ersten 3 Dungeons durch. Also wir haben den Endboss noch nicht gesehen, oder? Doch, einen Endboss haben wir gesehen. Ja, aber es ist trotzdem alles extrem schwierig, Leute. Aber macht trotzdem Spaß. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ist natürlich aber auch mit, kostet nicht 90 € oder so, ist glaube ich auch verhältnismäßig preisintensiv, Chris. Du hast
auch gut ausgestattet, ist aber gut ausgestattet. Ja. Ich finde es auch sehr gut umgesetzt. Ich kann auch allen Leuten empfehlen, es ist auch gerade noch der Steam Spring Sale, holt euch das digitale Game, das ist wirklich ein 10 von 10 Ding, das digitale Ding.
Genau, gut umgesetzt. Portier, so heißt der erste Boss, genau, den haben wir auf jeden Fall noch, glaube ich, weggehauen, oder? Ich weiß nicht genau, irgendwie so ein Flammentypen oder was. Dann haben wir danach Unfinished Business gezockt und dann haben wir Beast gezockt. Sagt euch Beast was?
Ja.
Jetzt auch haben so Kickstarter. Wir
schon darüber geredet, dass dieses Einer gegen alle.
Hast du das auch schon mal gespielt? Hatten wir schon mal drüber geredet? Nee. Erstmal sieht das Ganze ganz cool aus. Du hast einen schönen Wald. Einer, One versus Many. Einer ist das Monster. Es gibt, glaube ich, 10 oder 12 verschiedene Monster, die so slightly ein bisschen andere Mechaniken haben. Es gibt einen Marktkarten mit Deck, Talenten und mit Gegenständen für die Jäger. Und ja, man hat ein kleines Deck, da stehen halt eben Sachen drauf, die man machen kann. Es gibt rote Karten und blaue Karten. Wenn du dran bist, kannst du eine rote und eine blaue spielen oder nur eine blaue oder nur eine rote. Am Anfang werden die Karten gedraftet. Da musst du natürlich super drauf achten, dass du rote und blaue Karten hast, weil sonst kannst du jede Runde nur eine Karte spielen. Aber wenn du immer zwei rot ist, bist du auch die ganze Zeit so schnell out of actions und kannst gar nichts mehr machen. Im Endeffekt, das Viech hat auch so ein Material, sieht toll aus, hat so ein tolles Tableau und hat so einen kleinen Wald, so einen Lichtschirm, wo der ganze Spielplan, wo es sich dann lang bewegen kann und muss da so Scotland Yard-mäßig seinen Weg tracken. Und der Uwe war das Monster und seine Fähigkeit war, der konnte noch so zwei so andere kleine Monster beschwören, die ihm dann helfen konnten. Und er musste 2 von 3 Dorfbewohnern auf dem Spielplan töten innerhalb von 3 Tagen. Und wir mussten entweder das verhindern innerhalb von 3 Tagen oder das Monster quasi finden und entsprechend töten. Ja, wir waren zu zweit, der Andi und ich. Die Mechaniken sind schon ganz nice. Du hast halt über die Karten, kannst du so was weiß ich, Kartenfelder scannen, wie man das bei diesen Hidden Movement Games halt eben so kennt. Und wenn wir da hinkommen und auf ein Feld gehen, wo er schon mal war, muss auch eine Spur ausgelegt werden, weil wir sind ja alle Spurenleser. Und von da an fängst du dann an, dich rumzuorientieren und zu versuchen, den festzunageln und auf seinem Feld deine Suche durchzuführen. Wie bei Sniper Elite und den dann anzugreifen, dann machst du ihm einen Schaden. Ich glaube, der hat 4 Lebenspunkte oder so. Mit ein paar netten, coolen Sachen. Du kannst so ein bisschen Fallen stellen. Wenn er sich irgendwo zeigen, so, stopp, Falle, löst du aus. Wir haben direkt in der Mitte einen Wachturm gebaut und wenn du den Wachturm besetzt, dann werden direkt alle Felder rundherum abgescannt nach Spuren automatisch. Muss er sich zeigen, wenn er da durch will. Und ich muss ehrlich sagen, der Uwe hat es extrem schwer gehabt. Ja. Mit uns beiden, das war aber jetzt nicht uns beiden Idioten geschuldet, sondern ich glaube, das Monster hat es hier allgemein sehr schwer und ich sag's euch, wäre noch ein dritter Jäger dabei gewesen, hätte Uwe überhaupt keine Chance gehabt. Er konnte sich gar nicht groß auf seinen Play konzentrieren, musste auf High Risk irgendwie zocken, ist immer wieder von uns geschnappt und ertappt und angegriffen worden, dass wir dann quasi am Ende des dritten Tages haben wir dann noch verloren. Er hätte fast noch den letzten Bauern quasi getötet. War dann trotzdem spannend, aber ich glaube, für Uwe war es nicht so ein angenehmes Spielfeeling, wie wenn du auf der anderen Sitze sitzt und als Jäger und dann hier, ey, hier, zeigst dir gegenseitig die Karten und so, ey, Stü, hier gleich da, er kann da nur da sein, er kann nur da sein. Und du bist die ganze Zeit nur, ja, er ist auf jeden Fall hier und er muss die ganze Zeit Pokerface haben, extrem anstrengend. War ein cooles Game, würde ich nicht nochmal mitspielen müssen, würde ich aber nochmal mitspielen, wenn mir jetzt da einer mitkommen würde, so. Aber auch overestimated und ich hat für mich den Eindruck erweckt, dass trotz der verschiedenen Jäger und trotz der verschiedenen Monster, ich glaube, trotzdem noch ein bisschen zu wenig Abwechslung einfach in lange Sicht dabei sein wird. Weil diese Decks mit den Talenten und die Gegenstände, die verändern sich ja nicht, die Marktauslage, da zockst du ja quasi immer wieder dasselbe.
Bro, du hattest dann ja ein komplettes kooperatives Wahnsinns Wochenende beziehungsweise Woche. Kooperativ.
Ja, aber jetzt haben wir noch was gegeneinander noch gezockt, Digga. Ein Ding noch gegeneinander quasi gezockt. Und das kannte ich auch noch nicht. Und ich will das jetzt auch. Ne, 2 haben wir noch gezockt. Oh mein Gott, okay, alles klar. Ich fange, bevor ich mit was Coolem ende, erzähle ich euch jetzt nochmal, was ich gezockt habe. Es tat mir total leid. Ich habe letztes Jahr vor der Messe von Würmgold, habe ich auf BGG gesehen, das Believe in Me, Please. Und das sah einfach so cute aus und so nice, hat so cooles Artwork gehabt und das Thema ist geil, wir sind alle so ein Scharlatan, also so eine nicht manifestierte Gottheit, ja, und wir wollen ähnlich so bei Frank and wie bei Black and White, wollen wir halt eben so kleine Gläubige zu unserem Kult konvertieren.
Das habe ich gesehen,
die opfern wir dann und dann dürfen wir Reliquien ausspielen oder anderen Leuten Aufklärer an den Hals schicken, die dann quasi behindern. Und nachdem immer jeder zwei Aktionen gemacht hat, wird so ein Phänomen aufgedeckt, wie sagt man, ein Vulkanausbruch oder irgendwie sowas. Und damit wir jetzt die Leute von uns überzeugen können, wollen wir den Vulkanausbruch für uns claimen. Da haben wir nichts mit zu tun, weil wir ja alle Scharlatan und keine richtigen Gottheiten sind. Aber deswegen wollen wir so tun. Und dann gibt es einen Stichmechanismus, wo jeder quasi Karten rundherum spielen kann von seiner Kartenhand, um dann Stiche quasi zu machen. Wer dann den Stich quasi gewinnt, bekommt dann dieses Phänomen. Und das hat dann im Regelfall eine Einmalfähigkeit, die man im Laufe des Spiels quasi nochmal zünden kann. Und man darf einen Körperteil manifestieren, Kopf, Brust oder Hose. Solange die nicht manifestiert sind, hat man da immer noch kleine Vorteile. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt den Kopf manifestiere, was glaube ich, dann muss ich zwar die 7 aus meinem Deck rauslegen, also meine stärkste Karte, Wahrheitskarte, um Stiche zu machen sozusagen, ja. Aber dafür ersteigt mein Handkartenlimit von 6 auf 7 oder so. Weißt du, so ein bisschen slightly auf die Tour, so nach dem Motto. Und sobald du der Erste dann 3 Körperteile erweckt hat, werden dann nochmal 3 Karten gezogen, dann werden noch 3 Runden gespielt und dann ist vorbei. Alter.
Es sieht
das
cool aus.
Das Regelheft hat mich gebumst. Hm. Ich wusste die ganze Zeit, das Ding sieht aus wie eine Pre-Production-Copy mit allem drum und dran. Ich habe jetzt einen schlechten Review dazu gegeben. Ich kann nur das bewerten, was ich gesehen habe. Digga, wir haben selten so lange in einer Regelanleitung nach Sachen gesucht, die da nicht drinstehen wie in diesem Spiel. Ganz wild. Du hast diese Wahrheit, du hast 2 Karten, einen so gemeinsamen Stapel, da ziehen alle von so, mit wo alles drin ist. Und du hast so Wahrheitskarten für zum Stechen so. Mit den Wahrheitskarten kannst du nichts anderes machen als stechen, aber dafür sind die dann entweder hoch, so hoch. Davon kannst du, wenn du nachziehst, immer 2 beliebige dir quasi nehmen und dann beliebig viele von den anderen, um an der Hand aufzufüllen. Nirgendwo in dieser Anleitung steht, was passiert denn jetzt mit den Karten, mit denen wir schon Stiche jetzt gemacht haben? Sind die für immer aus dem Spiel? Kommen die zurück in den Wahrheitsstapel? Ist der Wahrheitsstapel wie ein eigenes Deck, was durchgespielt werden muss? Dann hatte ich irgendwann keine Gläubigen mehr, weil mein letzter Gläubige geopfert worden. Ich konnte ja keine Karten mehr ausspielen, weil ich keine Gläubigen mehr opfern konnte. Was hat das Spiel vorgesehen, wenn für mich, wenn ich keinen einzigen Gläubigen mehr habe? Weil man macht sich die ganze Zeit auch so Sachen quasi, Gläubige tötet man sich von anderen oder missioniert die rüber so. Habe ich nicht verstanden. Bei den Stichen auch. Also du kannst beliebig viele Karten reinlegen, aber für den Zug gibt es halt verschiedene Aktionsmöglichkeiten und eine davon ist halt Karte spielen. Theoretisch kannst du einfach deine komplette 6-7 Kartenhand in jeden Stich reinbuttern, solltest du auch tun. Und dann einfach random 7 neue Karten ziehen, beziehungsweise 5. Und 2 darfst du ja eh wieder aus dem Wahrheitsstapel aussortieren, weil man jetzt ja nicht weiß, was genau, wie es mit den Karten auf sich hat und so weiter und so fort. Extrem schwierig. Die Anleitung sah jetzt auch nicht so aus, als wäre das, es stand drin, Version 1.0, aber die ist komplett gesetzt gewesen, gelayoutet gewesen. Also wenn du da drin was ändern willst und Beispiele anwendest, musst du noch Seiten dazu machen in dieser Anleitung, weil es war halt einfach kein Platz mehr für irgendwelche Änderungen so. Und ich muss ehrlich sagen, das ist krass. Das sind die einfachsten Fragen, die uns aufgefallen sind. So, wieso fällt das nicht bei Spieltests auf niemandem? Weißt du, was ich meine?
Weil sie schon zu deep drin sind. Weil sie zu deep drin sind einfach. Also das ist für die selbstverständlich, dass sie Karten wegräumen, dass sie Karten weglegen. Das vergessen die einfach.
Ja, das Spiel hieß Believe in Me. Könnt ihr mal auf BGG nachgucken. Sieht nice aus, ballert und so. Hat ein bisschen cringy Humor, aber ansonsten eigentlich ganz, ganz, ganz nices Ding. Und danach haben wir noch was richtig Nices gezockt. Ich glaube, der Andi hat es mitgebracht.
Kommt jetzt endlich mal was richtig Nices.
Ja, was Nices, was Spaß gemacht hat nochmal. War ein geiler Absacker abends. Sah toll aus auf dem Tisch, hat Bock gemacht, auch verhältnismäßig simpel. Ich habe mit dem ganzen Thema wieder eigentlich nichts am Arsch, aber als Brettspieler und Sammler und so hat es dann doch wieder mich gehuckt. Und zwar haben wir Comic Hunters gezockt.
Okay.
hat der Andi sich nur drüber aufgeregt. Das war so ein typisches Ding. Ey, das kommt nur auf Italienisch. Es kommt niemals auf Englisch. Ihr müsst das jetzt backen, wenn und dies, das. Ja, war beim Kickstarter nicht dabei, hat sich geärgert, hat es für 130, 140 Euro gebraucht, sich geholt, sollte niemals, nie wieder kommen. 3 Monate später ist das ganze Ding, kann man auf Englisch jetzt auf
jeden Fall bestellen. Nee, ist glaube ich ein Jahr oder sowas oder ein bisschen länger hat es gedauert, aber
nachdem er sein hatte, glaube ich, oder so.
Gibt es inzwischen auf jeden Fall sehr günstig, aber ich würde auf jeden Fall an eurer Stelle bei BGG und Co. und auch bei Amazon.com, also auf der US-Seite, würde ich auf jeden Fall die Kommentare lesen, weil da steht ganz oft drin, dass das Material richtig crap ist. Die Karten sind auf billigste Art und Weise und die sind auch teilweise nicht gut geschnitten. Teilweise sind doppelte Karten drin, andere Karten fehlen wiederum. Also die Production, die haben sie auf die billigste Art und Weise gemacht. Aber zum Spiel, Stefan.
Ja, erstmal das. Naja, und dann, worum geht's? Eigentlich müsste alles in die ansprechen. Es gibt quasi 3 Riegen von Comic, sage ich jetzt mal, 70er Jahre, dann 90er bis in die 90er und dann 2000er Comics. So. Und dann gibt es davon in dem ganzen Ding 15 Superhelden-Comics.
Aber ist alles original gebrandet mit Marvel.
Die originalen Comic-Cover als Karten, ja, ja, sozusagen. Mhm. Und dann bist du halt Comic-Sammler und willst eine geile Comic-Sammlung aufbauen innerhalb von 12 Tagen oder so. Oder 3 Wochen, wie man es immer nennen will. Und während so einer Woche gibt es immer 3 so verschiedene Möglichkeiten, dann neue Karten zu bekommen. Und das ist eigentlich thematisch eigentlich ganz cool gelöst gewesen. Und immer diese 3 Sachen sind immer jede Woche auch so ein bisschen anders. Erstmal wird bestimmt beim Spielaufbau, was sind die heißen Comics? So, ja, das ist wie so eine kleine Pyramide. Es gibt halt die, sag mal, Spider-Man ist ultra gefragt. Danach kommt auf dem zweithöchsten Platz, da kommt dann Black Widow und White Widow, keine Ahnung, ja. Und ganz unten kommen die ganzen anderen Spongs, da die, wie sie auch nicht alle heißen, so. Ihr kennt sie alle so. Ich kannte sie auch alle, fast alle so vom Sehen, wie fallen sie
gerade. Hulk, unter. Iron Man und so weiter,
ja. Ja, genau, die sind da alle dabei. Und dann ist zum Beispiel das erste, ist dann so, ich glaube, was war denn das erste? Da wurde einfach nur gedraftet, getauscht, wie so Schulhoftauschmäßig. Ja, da hat jeder am Anfang ein paar Hefte bekommen.
Ich versuch's nochmal zu reproduzieren. Ich glaube, es gab einmal den Tausch für so dieses Schulhofding, dann gab es den Flohmarkt, dann gab es die
Online-Auktion.
Die Messe gab es auch noch.
Ja, ja.
Und die Online-Auktion, genau.
Bei diesem Schulhoftausch ist ganz easy. Es werden halt eben Karten gezogen und die werden einfach gedraftet und dann hat jeder seine Startcomics. Da kann jeder selber schon mal gucken, worauf er gehen will. Natürlich am Ende des Spiels wird Bandbreite belohnt. Oder du willst Sets-Sammlungen halt richtig geil haben von den einem Typen, möglichst vom Wertigen vielleicht. In die Tiefe sammeln wird belohnt. Dann gibt es zusätzlich dann noch verschiedene Anzeiger, sage ich jetzt mal, auf den Karten. Ja, zum Beispiel, wenn es das erste Debüt gewesen ist, wo irgendein Schurke zum ersten Mal erschienen ist, dann ist da so ein fettes Ausrufezeichen drauf. Und beim Spielaufbau kann es sein, dass halt diese Sachen gesammelt sind. Oder es ist ein Diamant drauf, weil es eine Sonderausgabe war. Oder die Erstausgaben und so. Du kannst quasi auf alles so ein bisschen dann geil sammeln
super,
und collecten.
Es ist super simpel, aber es ist wieder thematisch. Das Gleiche habe ich auch zu dem Comicspiel, über das ich mal gesprochen habe. Habe ich auch gesagt, wenn das thematisch gut gemacht ist, dass du weißt, du bist halt im Schulhof tauscht und du kannst dich dann so ein bisschen reinversetzen und dann gehst du auf den Flohmarkt oder gehst auf die Messe oder sowas, das ist halt das Coole. Aber letztendlich sind es total simple Draftings. Ist einfach nur Draft auf 3 oder 4 verschiedene Versionen.
Genau. Dann bei der Online-Auktion hat am Anfang jeder so 15 Punkte, sage ich jetzt mal, was einfach so der Rest der Sammlung, ja, von Werten, von Sachen, die nicht so viel wert sind. So, und dann werden Karten verauktioniert und oder Reihen verauktioniert, ja, mit Karten, das sind immer mehrere, man bietet immer auf Sammlungen, das sind dann auch schon
Konvolute.
Nicht die Stufe 1 Comics, sondern das sind schon ältere, so aus den 80ern, sondern kann halt jeder mit seiner anderen Sammlung so bieten, aber wenn du natürlich jetzt gar keins dir da genommen hast, dann kriegst du dafür deine Restbestände am Ende auch nochmal irgendwie extra Kohle, dann dieses Convention-Ding ist auch ganz witzig gemacht. Da hast du eine riesen Auslage, in der Mitte ist quasi ein Loch und du darfst mal eine Karte verschieben und dann aus einer Reihe oder Spalte alle einer Sorte quasi sozusagen nehmen. Und das ist dann auch mal ganz witzig, dann das irgendwie so zu machen. Und ganz am Ende von 3 Tagen, nachdem man 3-mal was bekommen hat, muss man seine Comic-Auslage bilden. Und ein Stufe-3-Comic auszuspielen, müsst ihr aber ein anderes Stufe-3-Comic abwerfen. Oder ein Stufe-1 und ein Stufe-2 oder 3-1er-Comics, die ihr quasi habt. Und dann geht's von, was trenne ich mich, um Comics zu bezahlen, um die in meine Auslage zu spielen. Und was behalte ich halt eben da? Und das macht ihr dreimal und dann hat jeder eine fette Comic-Auslage, jeder hat was Geiles gesammelt, ist total thematisch, du fängst automatisch an, die auch vor dir auf dem Tisch nach Jahreszahlen auch zu sortieren und nach Sonderausgaben.
Das Spiel holt wirklich, meiner Meinung nach, auch wirklich sehr, sehr viel aus diesem simplen Mechanismus raus und eigentlich macht es echt gar nichts falsch. Es ist aber auch kein Spiel, das dich übelst flashen wird. Trotzdem ist es aber super charmant. Und ich habe auch das Game das erste Mal auf dem Digga-Wochenende, hat der Olli Bretschner dabei gehabt und wir haben es gezockt und da habe ich auch drüber gesprochen gehabt und habe auch gesagt, das ist Spiel, es hat echt Spaß gemacht, aber ich würde es mir, also wenn, ich hätte es mir vielleicht sogar geholt, hätte diese neue Ausgabe da, weil die nicht so crap gewesen, weil ich mir denke, so das Spiel tut dir nichts. Also wenn du das in der Sammlung hast, ist es kein Game, wo du sagst, ja, das schrot ich wieder raus, weil der zweite Play war für den Arsch. Weil das, dadurch, dass es Drafting ist, kann es eigentlich nicht, es wird immer abwechslungsreich sein. Es ist immer ein zufälliger Aufbau, was ist wertvoll und danach wird gedraftet und also es ist abwechslungsreich genug in dem Sinne. Deswegen, also ich fand's auch ganz cool.
Ja, da lässt sich auf jeden Fall nichts Schlechtes zu sagen. Ja, das sind so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall mal gezockt habe, hier so in letzter Zeit.
Digga. Chris, komplett konträr zu meinem Style aktuell. Das ist halt so krass, wenn man irgendwie seit Monaten gefühlt nichts gezockt hat und dann rockt hier einer 20 Games hintereinander runter, wie bei den Bretterwissern, Junge, Alter, komplett ausgebrannt, Junge.
Komplett ausgebrannt, Digga. Ja, es ist aber wieder cool, mal wieder in letzter Zeit ein paar Sachen zu zocken. So hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Wieder Positive Emotions. Das eine Game war halt absolute Lebenszeitverschwendung, aber solche Sachen hast du immer irgendwie mal total Ausfälle drin, aber prinzipiell.
Ey, Seljuk, ich weiß nicht, ob du.
Ich würde es an der Stelle jetzt nicht noch was dranhängen.
Ich wollte gerade sagen, sehr hätte ich mir auch nicht erlaubt.
Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir machen die ganzen Crowdfunding-Sachen und so weiter, machen wir nächstes Mal. Weil die ganzen Kampagnen, die laufen ja noch. Deswegen, ihr werdet nichts verpassen. Deswegen würde ich sagen, rappen wir an der Stelle ab, oder?
Ist so, Jungs. Okay, Leute,
dann war eine Ehre. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Dann sehen wir uns Dienstag oder Donnerstag. Hoffentlich nächste Woche live auf Twitch. Ansonsten wie immer im Podcast. Und Leute, und schaltet noch nicht ab. Der Seljuk hat euch gleich noch was Wichtiges zu sagen.
Bis dann, Sam.
Tschüss.
Aloha, Leute. Seljuk hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht wisst, wir haben jetzt einen Steady-Account eingerichtet, auf dem ihr uns monatlich oder jährlich unterstützen könnt. Wie ihr das findet, einfach auf Google MPLPRN Steady suchen oder schaut einfach in die Shownotes, Chris hat es euch da reingepackt. In diesem Sinne, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Peace.